kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Jetzt kommt Werbung. Der Partner dieser Folge ist Allianz Global Investors. Sie kennen das Haus, wir haben einen echten deutschen Global Player als Partner. Allianz Global Investors ist als führender aktiver Asset Manager und damit sehr gut passend zum großen Bild, mit mehr als 600 Investmentspezialisten an über 20 Standorten weltweit aktiv und verwaltet knapp 560 Milliarden Euro. Der Investmentstil ist langfristig und nach vorne gerichtet und man hat Kompetenzen natürlich an den liquiden Märkten für Anleihen, Aktien und alles, was an der Börse handelbar ist, aber auch an den Märkten für Private Equity und Private Debt. Das wird in der Family Office Szene sehr wohlwollend wahrgenommen. Wer das Vermögen seiner Kunden also langfristig schützen und mehren möchte, wie Allianz Global Investors, agiert nachhaltig und treibt einen wirtschaftlichen positiven Wandel voran. Das können Sie sich gerne genauer anschauen unter www.allianzgi.de/nachhaltigkeit. Und wer sich wie ich für langfristige, säkulare Themen interessiert, der findet bei Allianz Global Investors viele Spezialitätenfonds und viele Themenfonds, die das eigene Portfolio voranbringen und als Portfoliobaustein in kleinen und in großen Vermögen helfen können. Besonders spannend finde ich auch den Bereich zum Thema Disruption. Schauen Sie einfach mal bei allianzgi.de nach. Vielen Dank für diese Partnerschaft. Und jetzt geht's weiter mit dem großen Bild. Investieren birgt Risiken. Und damit herzlich willkommen zu Folge 127 beim großen Bild. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer unseres kleinen Lagerfeuer-Podcasts zum Thema Kapitalmärkte und Co. Ich freue mich, Ihnen heute zwei besondere Gäste vorstellen zu dürfen. Den einen kennen Sie schon, das ist Dr. Achim Backhaus, Leiter Portfolio Management von LGT und seinen Kollegen Deputy CIO Jürgen Lokassa. Und die Idee, mit beiden zu sprechen, kam von Dr. Achim Backhaus, weil er sagte, naja, ich bringe mal meinen Kollegen mit, weil er ein bisschen über die Analyse und die Selektion verschiedener Aktien sprechen kann. Und ich mache sehr eher so die Umsetzung in meinem Maschinenraum. Und als Tandem haben wir ein längeres Gespräch geführt. Für den Algorithmus wieder ganz schlecht, aber wenn Ihnen dieser Podcast trotzdem gefällt, dann abonnieren Sie uns, lassen Sie uns eine gute Bewertung da, das hilft uns. Und wir sprechen jetzt über Themen, die uns am Kapitalmarkt bewegen, nämlich über die Frage, ob wir weiterhin diese große Performanceabhängigkeit von den Big Tech Unternehmen haben. Es gab jetzt mehrere Wellen, in denen das in Frage gestellt wurde. Wir beleuchten das deswegen so genau, weil die LGT eigentlich ein großer Freund dieser Tech-Unternehmen ist und damit auch einen großen Performance-Treiber im aktuell sehr positiven Jahr dort hatte. Und wir schauen uns an, was die Präsidentschaftswahl, was die Konjunkturaussichten in Europa und in den USA mit unseren Anlageverhalten machen und wie wir uns darauf einstellen können. Und sehen das im Prinzip aus diesen beiden Perspektiven, nämlich aus der von Jürgen Lokassa, der strategischen Perspektive und der Umsetzungsperspektive von Dr. Achim Backhaus. Ein spannendes Gespräch, machen Sie reiche Beute, nehmen Sie sich ein bisschen mehr Zeit als sonst. Es lohnt sich und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir das so vereinbaren konnten. Deswegen auch ein deutlich längeres Gespräch als sonst. Genug der Vorrede, jetzt viel, viel Spaß. Genießen Sie das Gespräch. Ich freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal mehr Herrn Dr. Achim Backhaus von der LGT zu begrüßen. Und er hat Herrn Jürgen Lukasser mitgebracht, ebenfalls LGT. Und wir führen heute ein Gespräch zu dritt. Meine Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im großen Bild.
Vielen Dank. Hallo, Herr Hammes.
Herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Vielleicht, um den Zuhörern es ein bisschen einfacher zu machen, wer von Ihnen welche Rolle in diesem globalen Haus bekleidet, würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht noch mal kurz sagen, was Sie da eigentlich genau treiben. Herrn Dr. Backhaus kennen wir im großen Bild schon. Sie sind Leiter Portfolio Management. Herr Dr. Backhaus, was genau machen Sie denn eigentlich? Wenn Sie in unser gewogenes Gespräch einen Kollegen mitbringen, und wie kann man da sozusagen Ihre beiden Aufgaben voneinander abgrenzen?
Ja, sehr gute Frage, ist einfach zu erklären. Ich bin für die Umsetzung sozusagen zuständig, Leiter des Maschinenraums. Das heißt, all die Gedanken, die strategischen Gedanken, nicht alle Gedanken von Jürgen, aber die strategischen Gedanken, unsere Research-Gedanken finden quasi Einklang in unseren Portfolien. Und diese Übersetzung von Strategie in die praktischen Portfolien, das ist quasi meine Aufgabe.
Und dann kommen Sie sozusagen in der Wertschöpfungskette, Herr Lukasser, einen Schritt früher dran, weil Sie sozusagen auf dem Ausguck stehen, die Wetterlage betrachten. Herzlich willkommen, dass Sie zum ersten Mal im großen Bild sind. Ich freue mich. Das haben wir nochmal ganz, ganz herzlich gesagt. Ich spreche ja nicht mit irgendeinem Vermögensverwalter, sondern Sie sind dafür bekannt, dass Sie mit Ihren Themen, auch mit den Dingen, die Ihr Haus bekannt machen, das fürstliche Portfolio, eine sehr langfristige Perspektive mitbringen. Und mich würde interessieren, Herr Lukasser, inwieweit Sie sozusagen nicht nur die Wetterlage versuchen zu verstehen als CIO oder Deputy CIO, sondern inwieweit Sie auch säkulare Trends sozusagen in Ihre aktuellen Analysen mit einbetten. Denn alles, was ja aktuell passiert, hat ja Auswirkungen auf das, was wir auch über ganz langfristige Entwicklungen denken.
Das ist absolut richtig. Vorweg erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Und um auf Ihre Frage einzugehen, ja, das ist natürlich immer ein großes Thema, dass man versucht, als Vermögensverwalter säkulare Trends vorwegzunehmen und so gut es geht, abbilden zu können. Warum ist das so? Weil natürlich aktive Verwaltung ein starkes Forecasting-Element beinhaltet. Und wenn man keine Kristallkugel hat, dann sind Trends, die am Markt erkennbar sind und Trends, die in der Wirtschaft erkennbar sind, etwas, worauf man aufsetzen kann, was einen längeren Atem hat und eine längere Zeitdauer hat. Und wenn man solche Trends gut erkennen kann, ist das extrem hilfreich, wenn man darüber nachdenkt, wo wird gerade ein ökonomischer Wert geschaffen. Gerade auf der Unternehmensselektionsseite ist das etwas, was uns besonders interessiert.
Also auf diese langfristigen Wetterlagen werden wir dann eingehen dürfen. Ja. Das sind so aus meiner Perspektive und aus meiner beruflichen Rolle raus dann auch die Kräfte, die ich ansprechen möchte, die sozusagen die sogenannte säkulare Asset Allocation betreffen. Aber ich möchte einsteigen, sehr geehrte Herren, auf ein Gespräch referenzieren, das ich mit Herrn Dr. Backhaus geführt habe im Rahmen unserer Reporting-Gespräche. Wir treffen uns ja auch im Zuge unserer täglichen Arbeit, unserer Arbeitspraxis. Sie betreuen Mandanten von mir. Und im Rahmen der Reporting-Gespräche zur Jahresmitte, als wir ja eigentlich auf ein sehr erfreuliches erstes Halbjahr zurückschauen durften, hat mich ein bisschen überrascht, weil die meisten anderen Portfolio-Manager wahnsinnig gut gelaunt waren und extrem optimistisch ins zweite Halbjahr vorausgeschaut haben, dass Herr Dr. Backhaus einfach in diese gute Laune anfängt, hinein zu problematisieren. Das heißt, Sie haben erörtert, Dr. Backhaus, das war ja auch genau richtig, warum es Korrekturpotenziale gibt, wo vielleicht Missbewertungen vorliegen und was uns volkswirtschaftlich überraschen könnte. Und an dieser Stelle sei gesagt, Sie haben mit sehr vielen Punkten sehr treffgenau analysiert, was dann ein paar Wochen später passiert ist. Heute ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass diese Sommerkorrektur, die wir erlebt haben, aus den verschiedenen Gründen, da gab es natürlich als Auslöser diese Rückabwicklung von Carry Trades im Yen, aber es gab eine andere Einschätzung der Margen und Gewinnträchtigkeit von künstlichen Intelligenz, behafteten Geschäftsmodellen und so weiter. alles schon vielfach diskutiert worden. Es entsteht so ein bisschen der Eindruck, als seien wir wieder zum alten Normal zurückgekehrt. Das heißt, die technologielastigen Indizes in den USA stehen wieder ganz gut. Wir sind wieder sozusagen im Ausgangspunkt vor dieser Sommerkorrektur, Herr Dr. Backhaus. Ich wollte mal ganz kurz fragen, ob Sie heute dann sozusagen ihre sich erfüllende Prophezeiung als erledigt ansehen oder ob sie mit dem, was passiert ist, im Maschinenraum aktiv umgegangen sind und jetzt auch weiterhin skeptisch sind.
Ich danke für die Frage. Vielleicht zweigeteilt. Sie haben es am Anfang angesprochen, die säkularen Trends. Die strategische Asset Allocation, die natürlich über einen längerfristigen Horizont läuft. Längerfristig würde ich mal mit mindestens größer 6 Monate von dem Prognosehorizont angeben. Und dann gibt es eben die kurzfristigere Umsetzung, eben zwischen 0 oder 6 Monaten sozusagen, die wir im Portfolio Management eben auch nachvollziehen oder eben prognostizieren wollen. Für beide Prognose, Horizonte braucht es unterschiedliche Indikatoren. Werden wir auch im Gespräch nochmal sicherlich dann merken, während mein Kollege sicherlich eher auf GDP-Forecast hinweist und auch über Inflation wahrscheinlich sprechen wird, ist für die Märkte in der kurzfristigen Reaktion eher weniger relevant, aber es wird vielleicht relevanter werden, werden wir nachher auch noch sehen oder besprechen. Aber vor allen Dingen sind relevant tatsächlich Sentiment-Indikatoren. Und wenn Sentiment-Indikatoren, und Sie hatten es besprochen, Sie hatten es gesagt, wenn viel Freude im Markt herrscht oder wenn die Konkurrenz voller Freude ist, dann treten bei mir eher die Sorgenfalten auf, wenn genau diese Sentiment-Indikatoren kommen und dann vielleicht auf kleinere Probleme treffen, auf Enttäuschungen im makroökonomischen Bereich, auf Enttäuschungen im Inflationsbereich, vielleicht auch auf Unternehmensenttäuschung, dann hat es immer wieder Potenzial für Korrekturen. Und das war zu unserem damaligen Gespräch immer der Fall. Die Märkte waren euphorisch. Sie sind es vielleicht wieder, aber nicht so, vielleicht im Juli waren, sehr euphorisch. Aktienmarktteilnehmer waren und sind zum Teil wirklich voll investiert. Die Investitionsquote in den USA, gerade für Non-Professional- oder Retail-Investoren, liegt auf einem All-Time-High. Ich glaube, dort sind viele dabei, Aktiengewinne als täglichen Cashflow in die Berechnung mit aufzunehmen. Und immer wenn so etwas passiert, ist völlig klar, dass wenn es Schocks gibt, von welcher Seite auch immer, dass da eine gewisse Korrekturgefahr besteht. Und wenn wir das sehen, versuchen wir vorher immer etwas konservativer dementsprechend zu die Sorgenfalten haben sich kurzfristig neutralisiert. Das ist Gott sei Dank bei Sorgenfalten möglich, bei Altersfalten eher weniger. Sie haben sich kurzfristig neutralisiert, denn wenn immer die Märkte so stark nach unten kommen und ich denke, wir haben teilweise also im Nikkei dann doch zwischen 18-19% gesehen, im Eurostoxx 50 die 10%, Nasdaq, Sie haben es gesagt, über 13%, dann hat sich gewisses Potenzial, Spannungspotenzial entladen. Und in normalen Fällen, ich weiß, das ist schon normal auf der Welt, aber in normalen Fällen hält diese gewisse Regime, wie wir es sagen, noch etwas an. Das heißt, wir sind weiterhin immer etwas vorsichtiger noch geblieben in den Tagen danach, weil wir wissen, hohe Volatilitätsregime halten an. Das heißt, Teilnehmer sind wieder sofort in den Markt gekommen, sie haben wieder sofort investiert und es hat die alten Führerschaften sowieso wieder völlig dargestellt, sprich Tech führt die ganze Liste wieder an und wir laufen auch schon wieder dazu, dass das Segment wieder steigt. Das heißt, die Sorgenfalten, lange Rede, kurzer Sinn, sind nur kurzfristig sozusagen ausgebügelt worden und in dieser neuen Euphorie, die schon wieder langsam anfängt zu steigen, fangen sie wieder an zu entstehen. Das heißt, der Zyklus diesmal war wirklich sehr, sehr kurz, sehr, sehr prägnant und ich glaube einfach, wir denken einfach, dass die Volatilität noch nicht ganz vorbei ist und bei neuen Problemen, wo sie auch immer herkommen, könnten dann auch wieder auftreten werden. Nichtsdestotrotz, Wir sind insgesamt positiv. Warum, wird Jürgen gleich noch erläutern. Wir sind insgesamt positiv, konstruktiv für die Märkte, gehen aber davon aus, dass die Volatilität sich weiterhin nochmal erhöhen könnte.
Okay, also haben wir erstmal den Schock verdaut. Herr Lukassa, lassen Sie uns mal kurz erörtern, in welchen Rahmenbedingungen das Ganze stattfindet und wir uns da gerade so ein bisschen wieder erholen. Rein volkswirtschaftlich kann ich zumindest aus meiner Perspektive sehen, dass sich an den geringen Wachstumsraten in der Europäischen Währungsunion, aber auch in Gesamteuropa nicht viel verändert hat. Die Amerikaner müssen sich weiterhin die Frage beantworten, woher sollen denn nach dem guten Wachstum, das wir in diesem Jahr sehen werden, dann eigentlich die Impulse kommen? Da sind wir auch wieder ganz schnell bei politischen Fragen und beim US-Wahlkampf. Und gleichzeitig muss man alles, was in Jackson Hole gesagt worden ist und was für die Märkte dann offenbar doch irgendwo überraschend war, und vielleicht haben Sie irgendwas Überraschendes daraus gehört und können erklären, warum die Märkte darauf überhaupt reagiert haben. Gleichzeitig ist alles das, was wir in Jackson Hole gehört haben, ja mit den Inflationserwartungen in Kontext zu setzen oder mit der Frage, ob wir die Inflation eigentlich jetzt besiegt haben. So, jetzt habe ich ganz viele Themen genannt. Lassen Sie uns das mal nach und nach so ein bisschen aufdröseln und gucken, wo wir da genau stehen. Vielleicht fangen wir gerade bei der Inflation mal an. Wie sind denn Ihre Interpretationen aus dem, was unsere Notenbankchefs gesagt haben? Gilt die Inflation als besiegt? Kann man sagen, dass wir wirklich auf einen stabilen und planbaren Zinssenkungspfad diesseits und jenseits des Atlantik kommen? Oder sehe ich auch bei Ihnen Skepsis?
Also das ist eine super Frage, danke sehr. Erstens mal glaube ich, dass, muss man sagen, was die Fed herbeizuführen versucht, ist ein Softlanding. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, hat die Fed einen super Track Record dabei, ein Softlanding zu generieren? Und die ehrliche Antwort ist, nicht so super. Es ist hin und wieder mal gelungen, aber das Ganze ist eine riesen Gratwanderung. Sie müssen die Wirtschaft gezielt abkühlen und dazu gehört natürlich auch, dass Sie den Arbeitsmarkt gezielt abkühlen, weil Sie sonst Zweitrundeneffekte haben. Um die Zweitrundeneffekte in den Griff zu kriegen, müssen Sie die Wirtschaft abkühlen. Und die Gefahr besteht natürlich immer, dass Sie ein bisschen zu restriktiv sind und dass etwas bricht. So. Das ist die eigentlich relativ simple Aufgabe, die Fed jetzt hat, die natürlich im täglichen Leben dann sehr komplex ist. Sehr komplex macht zum Beispiel, dass der Arbeitsmarkt die Zinsen spielt und die Fed ja den Auftrag hat, nicht nur auf die Preisstabilität zu schauen, sondern auch darauf, dass Vollbeschäftigung besteht. Das heißt, sie muss eigentlich mit einem Auge auf die Konjunktur schauen, mit einem Auge auf die Preisstabilität. Bei der Preisstabilität kann man sagen, das läuft mal in die richtige Richtung. Aber Ende im Gelände ist da noch nicht. Also sozusagen Ziel der Notenbanken ist es, eine Inflationsrate zu erzielen am Ende des Tages von etwa 2%. Es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, die Komfortzone der Notenbanken ist zwischen 0 und 2%. Das ist aber kein Naturgesetz. Da gab es mal wissenschaftliche Studien, die gesagt haben, okay, solange der Preisauftrieb so im Schnitt 2% ist, dann wird es wohl kein Beinbruch sein. Alles noch besser als eine Deflation, muss man fairerweise auch sagen. Die Alternative, man muss immer an die Alternative denken, die könnte noch viel schlimmer sein. Also das ist mal das Zielgebiet. Und wir haben das letzte Reading vom Konsumentenpreisindex in den USA war 2,9. Da hat wenigstens die Zahl vorm Komma schon mal in die richtige Richtung gezeigt. Aber es ist halt noch immer ein bisschen mehr, als wir es gewohnt waren. Jetzt ist eine Sache, muss man natürlich dann schon im Hinterkopf behalten. Wenn wir sagen, die Fed hat keinen super Track Record, damit ein Softlanding zu erzielen, sprich gezielt abzukühlen, aber es bricht nichts, muss man natürlich sagen, muss sie dann wirklich warten, bis dort 2,0 steht bei der Inflationsrate? Und es gibt halt viele Leute, Larry Summers zum Beispiel, der sagt, ja, okay, die laufen jetzt schon wieder das Risiko, zu spät dran zu sein, hinter der Kurve zu sein, wie man so schön sagt, und vielleicht zu wenig beherzt zuzugreifen. Und eben das ist jetzt genau der Punkt, warum glaube ich, der Jackson Hole jetzt doch gut ins Bild gepasst hat, weil dort einfach die Fed klar gemacht hat, sie weiß, die Zinsen müssen runter, die Geldpolitik ist zu restriktiv und einige Indikatoren, wenn man sich zum Beispiel die realen Leitzinsen anschaut, sprich man schaut sich an die nominellen Leitzinsen und zieht den Konsumentenpreisindex ab, dann muss man sagen, das ist auf dem höchsten Stand seit vielen Dekaden. Also das ist schon Also da ist schon richtig, die Zwingen angezogen worden. Und das merkt man natürlich auch im Investitionsverhalten. Alles, wo es um Capital Investments geht, im GDP, das ist alles, die Zahlen sind nicht gut. Ist aber keine super Überraschung, weil die Zinsen halt hoch sind.
Ja.
Das kann man ändern. Und ich glaube, die Fed hat gesagt, wir haben es verstanden, Jungs, wir werden die Zinsen senken, haben aber offen gelassen, also ich glaube, was ziemlich fix gemacht worden ist, ist, dass im September etwas kommt, haben aber offen gelassen, wie es dann weitergeht und wie schnell das Tempo sein wird. Da haben sie gesagt, data dependent, man muss sich die Zahlen anschauen. Aber eines ist auch, glaube ich, so hat es der Markt mitgenommen, wenn es erforderlich wäre, würden sie auch mal einen kräftigeren Zinsschritt machen. Also das ist jetzt der Markt, preist mal ein, 4 Zinsschritte und einer davon könnte ein Jumbo sein.
Und das könnte dann aus Ihrer Sicht wahrscheinlich der im September sein. Und ich habe heute so mehrere Analysen gelesen, in denen dann gesagt wird, ja, der erste Zinsschritt ist der wichtigste und der entscheidende.
Ja.
Und der beschreibt man sozusagen mal den Weg. Und ich glaube, dass der jetzt im Prinzip auch schon interpretiert wird und sozusagen in den Markt eingepreist wird, auch wenn sich das Verhältnis zwischen Euro-Dollar ansehen, da kommen wir gleich noch zu. Aber Sie haben auch einen wichtigen Satz gesagt, nämlich oder zitiert, dass man das Data-Dependent macht. Das hat Frau Lagarde leider auch gesagt. Und das beschreibt ja eigentlich nichts anderes, als dass man immer hinter der Kurve senkt und erwartet, was passiert. Und dann, ohne zu stark zu antizipieren oder ohne zu forsch zu antizipieren, senkt. Das spricht ja eigentlich wieder gegen diesen großen Optimismus, dass es jetzt alles ganz schnell geht.
Also ich finde, um vielleicht noch ein bisschen einen Satz zu dem zu sagen, Achim, was du davor gesagt hast, war alles richtig, unterschreibe ich alles, aber das Einzige, was in der ersten Jahreshälfte wirklich super war, war das Momentum an den Aktienmärkten. Weil es war jetzt nichts richtig billig, es war jetzt eigentlich überkauft, die Stimmung, wie du richtig gesagt hast, Achim, war saugut, war eigentlich schon ein bisschen zu gut. Volatilitätsraten waren irgendwo auf sehr tiefen Ständen, wo man sieht, die sozusagen das Risiko, die Risikowahrnehmung war so, dass man eigentlich Risiken nicht wirklich gesehen hat. Und dann kommt es halt zu einem Auslöser. Und das ist dann wirklich oft sehr, 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 sehr zufällig, sehr arbiträr, welcher Auslöser das dann genau ist. Diesmal war es so, dass man gemerkt hat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die japanische Notenbank hat es gewagt, die Zinsen von 0,1% auf 0,25% anzuheben. Das ist jetzt kein Jumbo-Zinsschritt, muss man fairerweise sagen. Aber wenn man weiß, und das ist ein Fun Fact, wann war denn das letzte Mal die Zinsen in Japan, die Leitzinsen in Japan das letzte Mal bei 1%? Anfang der 1990er Jahre. Da kann man sich vorstellen, wie lange man dort schon Niedrigzinspolitik betrieben hat. Und dass dann so kleine Bewegungen, ein Flügelschlag eines Schmetterlings, echt eine massive Auswirkung hatten. Das haben wir genau gesehen. Das ist genau, was passiert ist Anfang August an den Märkten. Es war dann der Funke oder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht
hat. Aber wichtig finde ich jetzt, wenn ich jetzt gerne, kurz interpretatorisch einwerfen darf, ich glaube, das Schlimme war da nicht, dass die Zinsen angehoben werden, sondern dass das für viele überraschend kam. Und vielleicht hätte ein Jackson Hole auf Japanisch davor auch geholfen, denn letzten Endes hat man jetzt wieder Zinspolitik besprochen in Japan. Dann hat es irgendwie keinen interessiert und der Aktienmarkt hat eher positiv reagiert.
Ja.
Also das war vielleicht so ein bisschen der Fehler bei dieser Kommunikation und vielleicht muss die japanische Notenbank auch aufgrund ihrer Historie noch üben, wie sie Zinserhöhungen richtig kommuniziert, ohne den Markt und vor allen Dingen die ganzen Spekulanten im japanischen Yen in die Flucht zu treiben.
Das ist ein fairer Takeaway, das sehe ich ganz genauso.
Ja. Aber kommen wir nochmal zurück auf das, was Sie beschrieben haben. Wenn dem so ist und wir jetzt wirklich dann 4 Zinsschritte in den USA sehen, dann müssen wir uns ja auch fragen, was macht denn dann die Europäische Notenbank, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen schüchtern in der Ecke steht und sagt, ups, wir sind ja schon vorausgegangen. Wir haben ja schon was gemacht, zum ersten Mal in unserer Geschichte. Zuletzt war es die Bundesbank, die da mal vor der Fed erhöht hat. Eigentlich dürfen wir das ja gar nicht. Wir müssen ja erstmal warten, bis der Große vorangeht. Was folgern Sie denn aus dem, was Sie in Jackson Hole gehört haben, für die EZB?
Ich glaube, die EZB wird ähnliche Konsequenzen, also hat den Text natürlich genauso gehört, wird ähnliche Konsequenzen daraus ziehen. Die werden auch sagen, okay, die Zinswende hat begonnen. die Zinsen werden doch in einigen Schritten nach unten gehen und wir müssen vor allem jetzt auf die Inflationsrate im Euroraum schauen. Wenn dort Raum für Handlungsspielraum entsteht, dann können wir den Nutzen, das verarbeitende Gewerbe in Europa braucht es dringend. Also dort ist die Situation nicht gut und nicht lustig und es gibt hier einen ganzen Blumenstrauß an Schwierigkeiten, mit denen der Sektor zu kämpfen hat. Und das Einzige, was man kurzfristig ändern kann, wären die Zinsen. Und insofern denke ich, dass das schon eine Überlegung wert wäre, hier den Raum zu nutzen. Was man natürlich nicht ganz vergessen darf, ist, was die EZB immer im Hinterkopf haben muss, und auf das Thema werden wir zwangsläufig zu sprechen kommen, ist, wie wird sich das auf die internationalen Wechselkurse auswirken? Weil das Letzte, was die EZB machen möchte, ist Inflation importieren, die hat selber genug. Braucht sie nicht importieren. Und das könnte nämlich dazu führen, dass der Trend der Inflationsraten nach Süden zeigt und auf einmal eine Richtungsänderung macht, weil wir die Inflation importieren. Und darauf, glaube ich,
genau. Dr. Backhaus fragen, was er daraus macht im Maschinenraum, dass die Zinsen vielleicht dann wirklich sinken werden. Und was bewertungsmäßig daraus abzuleiten ist, würde ich gerne nochmal Ihre Einschätzung einholen, warum denn der US-Dollar so schwach darauf reagiert, dass wir eben diese Rede in Jackson Hole gehört haben. Das ist ja eigentlich, ja, wie soll ich sagen, aus der europäischen Sicht schon ein bisschen überraschend, wenn man sieht, wie unterschiedlich die Wirtschaftsstärke in den USA ist. Wie der Realzins in den USA und Europa sich entwickelt. Was ist denn sozusagen Ihre Interpretation aus dieser plötzlichen Stärke des US-Dollars nach Jackson Hole?
Achim oder ich?
Sie, also wenn Sie...
Gut. Ja? Sehr gern. Also eingangs des Jahres, wie die Welt noch in Ordnung war, haben wir uns noch alle darüber gewundert, wie gibt es das? Die US-Wirtschaft, die Konjunktur ist hammerstark. Ja, es steigen die Zinsen sind auf hohem Niveau. Das alles kann der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten nichts ausmachen. Jetzt, in der jetzigen Situation, und das, glaube ich, war ein Aspekt, der zu dem Sommergewitter geführt hat, ist, dass wir sehen, dass die Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten Schwäche ankündigen. Und man sieht, die hohen Zinsen zeigen Wirkung. Und das, glaube ich, da hat sich das Narrativ total gedreht. Also während wir noch vor einem halben Jahr gesagt haben, okay, die US-Wirtschaft ist super fest, die können die Zinsen nach oben lassen. Es passiert nämlich gar nichts, weil die Arbeitslosenrate ist total tief, die Wirtschaft läuft super und wir können ganz in Ruhe schauen, bis die Inflation dort ist, wo sie hingehört. Das ist vorbei. Jetzt sieht man, die Wirtschaft schwächelt und jetzt beginnt dieser Trade-off einzusetzen. Schaut man jetzt, bis die Inflation wirklich bei 2% ist oder muss man früher agieren? Und ich glaube, etwas, was wir jetzt gelernt haben, ist, dass die Notenbank bereit ist, früher zu reagieren. Und das führt natürlich dazu, dass die Zinsen in Amerika vielleicht doch einen Ticken weiter runterkommen, als wir es gedacht hatten, während wir noch gesehen haben, dass die Wirtschaft total resistent war gegen Zinserhöhungen. Das, glaube ich, ist etwas, was sich wirklich geändert hat zwischen bis Ende Juli und nach dem Sommergewitter.
Also kann man es auch so sagen, um es ganz einfach zu halten, dass die dauerhafte Rolle des US-Dollars als die Währung, die jetzt nach den Zinserhöhungen mit Abstand den höchsten risikolosen Zins auf diesem Globus anbietet, damit sich wieder deutlich abschwächt und andere Währungen tendenziell wieder durch ihre risikolosen Zinsen ein bisschen aufholen.
Ja, also man hatte, glaube ich, gedacht, dass die Amerikaner einfach viel mehr Zeit haben bei Zinssenkungen und jetzt scheint es doch so zu sein, dass sie aufpassen müssen, dass sie nicht hinter die Kurve geraten. Ich glaube, das ist der wirkliche Treiber dahinter.
Eine ganz kurze Frage, die Sie nur mit Ja oder Nein beantworten dürfen und dann spiele ich den Ball zu Herrn Dr. Backhaus rüber. Wenn wir das mal weiterdenken und überlegen, wo wir in ein paar Jahren stehen, und unsere Wirtschaft vielleicht wieder mit anderen Dingen ankoppeln müssen. Kommen wir aus Ihrer Sicht in Europa und in den USA wieder zurück zum Quantitative Easing?
Faire Frage. Also ich glaube, ich darf ja nur Ja oder Nein sagen. Und dann würde ich als faire Antwort Ja sagen. Ich glaube, dass wir Im Moment fahren wir gerade das, also sozusagen ist es ja so, dass wir versuchen, gerade mal die Zinsseite in den Griff zu kriegen. Liquiditätsseite wäre, glaube ich, ein Instrument, das eingesetzt wird, wenn wir sehen, dass wir wirklich in eine, also dass das Experiment der Fed schiefgegangen ist, das Softlanding zuerst in ein Rocky Softlanding und dann in ein Hardlanding übergeht. Okay. Und für den Fall eines Hardlandings könnte ich es mir schon vorstellen.
Ich greife die Frage nochmal auf, wenn wir nachher über andere Aspekte säkularer Themen sprechen.
Alright.
Dann wird vielleicht deutlicher, was ich damit fragen wollte. Okay, gehen wir wieder zurück in den Maschinenraum des Portfolio-Managements, Herr Dr. Backhaus. Und jetzt sehen wir einen Pfad, der Zinsen sinken lässt. Man könnte auch interpretieren, dass im Vorwegnahme dieser Ereignisse ja natürlich die zinssensitiven Aktien nach diesem Sommergewitter wieder hinzugewonnen haben. Das sind alle Aktien, die in ihrer Bewertung besonders viele Cashflows in die weite Zukunft abdiskontieren auf den heutigen Tag. Und dann geht man da mit niedrigen Zinsen dran. Das haben wir hier im großen Bild auch schon ganz oft besprochen, warum zinssensitive, langfristig wachsende Aktien von der Erwartung sinkender Zinsen besonders profitieren. Aber das ist ja nicht sozusagen der Kern der Überlegung, die wir schon seit Jahresanfang verfolgen und die wir auch schon oft diskutiert haben, dass die große Dominanz dieser manchmal 7, manchmal 6, manchmal 5 großen amerikanischen Unternehmen, die in amerikanischen Indizes so schwer gewichtet sind, mal irgendwann wieder etwas in den Hintergrund tritt. Dass also andere Aktienfelder, andere Bewertungen, andere Themen in den Vordergrund treten. Und ich würde mal behaupten, dass jeder Portfolio-Manager, viele ihrer Kollegen, die sehr viel träger agieren als Sie, jetzt sozusagen Trägheitsgewinnler sind, weil sie immer noch in diesen Technologiewerten sehr stark gewichtet sind und sich eigentlich nie mal konsequent damit beschäftigt haben, in welche andere Felder man noch investieren sollte oder welche anderen Felder man stärker gewichten sollte im Zuge sinkender Zinsen, als nur in diese Technologietitel. Wie interpretieren Sie das? Also welche anderen Felder sind denn diejenigen, die jetzt davon profitieren, dass Zinsen sinken? Oder bleiben wir einfach bei den zinssensitiven Megacaps und bauen unser Portfolio so auf wie der S&P 500 und lehnen uns zurück und können nichts falsch machen?
Ja, es ist natürlich immer wieder sind die Märkte in diesem Spannungsfeld zu Hause. Sie haben die Zinssenkung, ob das jetzt 25 Bips werden oder 50 im September, das wissen wir dann im Nachhinein ziemlich genau. Und Sie haben natürlich die Idee dahinter, warum möchten denn die Notenbanken die Zinsen senken? Ist es zum einen die Idee, dass wir die Inflation erfolgreich bekämpft haben und die Inflationsraten einfach keine erhöhten Zinsen mehr benötigen? Oder ist es eher die Idee, wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, dass wir doch vielleicht Risse bekommen haben in der ökonomischen Bewegung, in der ökonomischen Aufwärtsbewegung? Keiner sieht eine Rezession, aber vielleicht wird es doch etwas schlimmer als ein Slowdown und wir sind dadurch getrieben, in der Zinswelt uns zu bewegen. Wenn wir alleine auf die Inflation schauen und würden niedrigere Zinsen sehen bei Potenzialwachstum oder Überpotenzialwachstum, dann ist es sicherlich auch mal an der Zeit, ein Portfolio hin zu mehr zyklischeren Titel dann zu selektieren, vielleicht auch mal wieder mit Small Caps zu investieren, die wir ja alle vergessen haben sozusagen. Ist es aber eher die Idee, dass wir ein geringes Wachstum sehen weltweit, dann wird sich die Anlegerschar sehr wahrscheinlich wieder genau diese Aktien auswählen, die einfach ein überproportionales Wachstum eben bieten. Und dann sind wir wieder genau dort, wo wir vorher waren. Und dann werden genau diese Aktien weiterlaufen. Und dann findet eben genau auch das statt, was uns eben abkoppelt von Strategen und von der makroökonomischen Sichtweise. Es findet nämlich das alte Thema Don't Fight the Tape, also sprich Momentum statt. Und dann werden alle Investoren dem Momentum folgen. Mit diesem Momentum folgen dann auch die positiven Nachrichten und Geschichten automatisch dazu. Die werden ja im Nachhinein immer sehr, sehr schön geliefert. Das verstärkt diese Tendenz und das Momentum steigt eben nochmal an. Das führt dazu, dass die Aktien noch höher in ETFs gewichtet sind und das führt dazu, dass all die ETF-Investoren noch mehr dort investieren. Und so dreht sich der Kreis, bis es dann wieder zu diesem Punkt kommt, wo wir absolut ein ganz, ganz positives Sentiment haben, wo wir nicht mehr an die Risiken denken und wo wir dann irgendwann wieder die Luft aus dem Ganzen herauslassen müssen. Das ist ein bisschen der Unterschied zwischen allen makroökonomischen Analysen. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln. Wir haben das Sommergewitter, oder Jürgen hat es so schön genannt, eben auch getriggert. Das haben Sie gesagt. Wir haben es eben durch enttäuschende Arbeitsmarktdaten, wie auch immer. Jetzt schauen sich die Revision der Arbeitsmarktdaten an, die herausgekommen ist, die eigentlich gezeigt haben, dass alle Prognosen der letzten Monate falsch waren. Das hat den Aktienmarkt relativ wenig interessiert, sondern er hat einfach sein Thema wieder aufgenommen. Das zeigt natürlich, wie sehr Aktienmärkte auch abgekoppelt sein können von Fundamentaldaten. Sie kommen immer wieder hin zu den Fundamentaldaten. Neben Momentum ist auch Reversion to the Mean der zweite große Faktor. Das wissen Sie, aber oftmals ist es eben abgekoppelt. Und wir müssen einfach konstatieren, dass man im Portfolio Management dies zu akzeptieren hat, auch wenn die eigene Meinung oftmals als die richtige Meinung, wie immer im Leben, erscheint, müssen wir einfach festhalten, dass der Markt es besser weiß. Und dass man dann eben auch mit dabei sein muss und sollte, weil man dann teilweise, wenn man es nicht macht, eine Underperformance aufbauen kann, die sich vielleicht nachher schließt. Aber auf dem Weg dorthin, dass viele, viele schwierige Gespräche geben kann und auch viele Investoren einfach den Weg nicht mitgehen. Und das ist das große Problem. Volatilität als solches tut niemandem weh, aber Volatilität ist ein Faktor dafür, wie viel man zerstören kann, wenn man ein falsches Timing vornimmt, oder? Das heißt, man kann einfach Anleger dann verlieren und dann quasi in ein falsches Timing provozieren. Und das führt dann dazu, dass eine Underperformance vielleicht auch angelockt wird. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ist Momentum ein starker Faktor für uns. Und wir haben jetzt das Portfolio eben in einem gewissen Kern wieder gedreht und dann dort auch wieder den Großen zu folgen. Aber wir haben auch gelernt, dass es oftmals auch gut ist, mit gewissen Stop-Loss zu arbeiten, nicht nur auf Einzeltitel-Ebene, sondern auch auf Index-Ebene. Das bedeutet, wie gesagt, wenn die Volatilität, dieses Vola-Regime, was eigentlich immer darauf hindeutet, dass es nochmal einen Rücksetzer geben könnte, dann haben wir versucht, einen Stop-Loss einzubauen, sodass wir dann sofort wieder erinnert werden, dass die Welt vielleicht eben dann doch nicht ganz so rund läuft. Und ja, die Argumente, warum das so ist, kriegen wir dann im Nachhinein. Aber wir haben einfach versucht, immer wieder oder versuchen es immer wieder im täglichen Business quasi wirkliche Grenzen einzubauen, wo wir dann reagieren wollen und müssen. Das ist ganz wichtig.
Sie haben mehrere ganz wichtige Punkte angesprochen. Also vielen Dank auch dafür, dass Sie das nochmal aufzeigen. Die Zeitfenster für Zyklik und für Small- und Mid-Caps sind nach Ihrer Interpretation sozusagen begrenzt. Denn wenn wir jetzt sozusagen wieder in ein Weltbild abrutschen, das die Notenbanken vielleicht auch mit verursachen, weil sie eben hinter der Kurve senken, heißt es, dass wir Wachstumsabschwächungen sehen. Wir wissen nicht, ob der neue Präsident, die neue Präsidentin in den USA irgendwelche neuen Programme auflegen kann, bei der wir die Neuverschuldung wieder so gestalten, wie wir das kennen. Und das gab ja deutlichen Anschub für die amerikanische Wirtschaft. Wenn das ausbleibt und wir tatsächlich uns abkühlen, dann bleibt nach dem, was Sie gesagt haben, eigentlich gar kein Zeitfenster für ein wirklich großes, erfolgreiches Zeitfenster für Value-Unternehmen und für Small- und Mid-Caps. Ich will in dem Zusammenhang mal ganz kurz zwei Zahlen nennen, die man auch nicht so eins zu eins miteinander vergleichen kann, aber der MSCI Europe Value Index hat seit Jahresanfang 6,9% gemacht, der Growth Index 9,2%. Das heißt, in Europa lebt, ich würde fast sagen, weder Value noch Growth. Beides lebt so ein bisschen im Vergleich zu den USA, aber die Differenz ist nicht so groß. In den USA haben wir den Russell 3000 Growth und Russell 3000 Value. Das sind natürlich viel kleinere Unternehmen, da haben wir auch eine ganz andere Dynamik drin. Aber auch hier haben wir einen Spread. Da sind wir beim Growth Index bei 19% seit Jahresanfang, im Value-Bereich bei 12%. Da ist der Spread viel, viel größer. Und tatsächlich ist es so, dass immer wenn Sie so bestimmte Gewitterwolken sehen, dass dann tatsächlich Zykliker auch wieder relativ stark abgeben. Und es ist tatsächlich schwierig. Und im Small- und Mid-Cap-Bereich ist in Europa noch gar keine Kehrtwende eingetreten. In den USA haben sie schon etwas gesehen. Es waren, gab mal so Interpretationen, dass die sich darauf gefreut haben, dass Donald Trump Präsident wird, weil er ein einseitiges Rededuell mit Joe Biden gehabt hat. Das ist alles Vergangenheit. Es gab das Gerücht, dass die leichte Geldpolitik unter Donald Trump oder auch dann tatsächlich Zinssenkungen es den Small- und Midcaps in den USA sehr leicht machen. In Europa sehen sie davon gar nichts. Vielleicht lassen Sie uns mal ganz kurz diesen Bereich beleuchten und dann auch kurz auf die Value-Aktien eingehen. Das sind ja zwei völlig verschiedene Welten. Warum haben es kleine und mittlere europäische Unternehmen so schwer in der Beliebtheit der Investoren im Vergleich zu ihren amerikanischen Brüdern und Schwestern?
Ich denke, in Europa haben wir ja vor Jahren ein gewisses Geschäftsmodell versucht zu etablieren. Wir haben Rohstoffe günstig eingekauft, haben teilweise Veredelungen vorgenommen in China, haben China gleichzeitig auch als unseren Absatzmarkt sozusagen entdeckt, haben es aber sicherlich teilweise versäumt, einen Binnenmarkt auch zu stärken in Europa. Vielleicht auch den Konsum zu stärken, vielleicht den Servicegedanken zu stärken. Dazu kann man stehen, wie man will. Ob die ganze Welt jetzt von Service leben kann, wird man sehen. Das wird die Technologie am Ende zeigen. Während die Amerikaner das eben nicht so gemacht haben. Die Amerikaner haben gerade unter Joe Biden Ausgabenpakete lanciert. Wir haben das im Inflationsakt gesehen, die natürlich die Binnenwirtschaft und zwar alle Unternehmen schlechthin fördern. Während wir in Europa immer wieder auf dieses Geschäftsmodell vertraut haben, sprich auf den Export vertraut haben, sprich auf Veredelungen in China. Und da muss man einfach konstatieren, dass diese Abhängigkeit des Exports eben ganz, ganz schwierig ist, wenn dieser Exportmotor oder der Import auf der anderen Seite dann ins Stottern gerät. Und genau das sehen wir heute, genau das ist der Fall. Die chinesische Wirtschaft wächst bei weitem nicht mehr so, um die ganze Welt auf ein gewisses Wachstumspotenzial zu bringen. Die Amerikaner haben es geschafft, über kluge Investitionen in Technologie und über Investitionen zu Hause sozusagen es zu schaffen, gewisse Märkte zu etablieren. Das haben wir in Europa einfach nicht geschafft. Und das bedeutet, dass egal welches Unternehmen Sie haben, es in irgendeiner Form abhängig ist vom Export. Das ist dann, macht keinen Unterschied, ob Sie der kleine Zulieferer sind, der vielleicht noch früher in den End-90ern und so weiter oder wo wir alle auf Perlentauchaktionen waren sozusagen, das kleine Unternehmen zu finden in Europa, was eine große Marge hat, was Wachstum hat. Oder ob Sie das Großunternehmen sich direkt anschauen, was am Ende direkt nach China verkauft. Am Ende sind Sie alle in der Value Chain ziemlich stark abhängig von diesem Export und auch von politischen Tendenzen, siehe Automobilbereich. Und da muss man sagen, spielt dann auch die Differenzierung quasi gar keine Rolle mehr zwischen Value und Growth am Ende des Tages. Ja. Weil wir alle von einem Faktor abhängig sind, während in den USA wir sicherlich eine Abhängigkeit haben von mehreren unterschiedlichen Faktoren. Also Diversifikation in Europa, und das sieht man ja sehr schön an den Performance-Zahlen, die Sie genannt haben, ist dann eben ganz, ganz schwierig und fast unmöglich. Und Growth in Europa ist auch nicht gleich Wachstum in den USA. Also Indizes sortieren absteigend nach Wachstum und da sieht man dann auch die Differenzen. Wahrscheinlich sind unsere Growth-Unternehmen, mal abgesehen von den paar wenigen, die wir haben, mit ASML und so weiter, sind in den USA wahrscheinlich nicht unter den Top 50 zu finden.
Richtig, das darf man nicht vergessen, dass sowohl die Bewertung als auch die Wachstumsraten an sich dann nicht vergleichbar sind. Das ist dann sozusagen relativ gesehen Growth. Da muss man mit der Definition wahrscheinlich auch vorsichtig sein. Ich weiß nicht auswendig, ja, wo beispielsweise in USA in SAP rangieren würde, aber es ist ja schon ein Technologieunternehmen aus europäischer Brille. Vielleicht sind die Wachstumsraten in USA verglichen mit den großen Unternehmen dann dort nicht ganz so stark. Und das ist ja symbolisch für das, was sozusagen den Bewertungsunterschied zwischen Europa und den USA ausmacht. Übrigens, was mich auch ein bisschen irritiert, da können wir gleich mal, wenn wir nach weiteren Feldern tasten, Herr Dr. Backhaus, was denn eigentlich ins Portfolio gehört, wenn man sich ein bisschen von den großen und den indexnahen Gewichtungen am Tech-Bereich emanzipieren möchte. Wenn man in den globalen Süden schaut und sich die Bewertung der dortigen Aktienmärkte ansieht und mal Neuseeland und Indien außen vor lässt, mit die teuersten Aktienmärkte auf diesem Globus, dann schaut man irgendwo in China und an anderen Staaten von China rum und sieht dann, dass dort natürlich ein geopolitischer Abschlag auf allen Aktienbewertungen liegt. Mhm. Den kann es doch für Europa eigentlich gar nicht geben. Also eigentlich haben wir eine Bewertung in Europa, die an die chinesischen Bewertungen sehr, sehr nah rankommt. Aber wir leiden ja aus unserer europäischen Sicht nicht darunter, dass wir jetzt unter einem großen geopolitischen Abschlag leiden und weil wir befürchten müssen, dass der nächste US-Präsident seinen Bürgern nicht mehr erlaubt, in europäische oder deutsche Aktien zu investieren.
Ja, wir haben, ich glaube, neben all den Themen, die wir besprochen haben und neben den Wachstumsthemen, die wir haben, neben dem unterschiedlichen Wachstum der Aktien, nicht nur dem volkswirtschaftlichen Wachstum, sondern auch dem Wachstum, was Umsätze anbelangt und Gewinne, haben wir einfach auch eine viel höhere Marge im Schnitt in den USA beispielsweise. Das zum einen, es sind alles fundamentale Daten, die dazu führen, dass wir auch teurer sind in den USA. Das ist völlig klar. Aber ich denke, man darf wirklich ein was nicht vergessen, auch wenn es immer wieder ein alter Hut ist. Es ist natürlich die Aktienkultur und die Kultur in Aktien zu investieren, sowohl für die Altersvorsorge als auch für den täglichen Betrieb sozusagen. Das zum einen, zum zweiten, aber natürlich auch, dass die Amerikaner eins der wenigen kapitalistischen Systeme geschaffen haben, die einfach ein gutes Umfeld für Aktien liefern, nämlich sowohl für die Investoren als auch für die Unternehmen. Also Unternehmen sind in den USA, was das die Flexibilität anbelangt, was das Reporting beispielsweise der Earnings anbelangt, was das Umgehen anbelangt mit hohen Zinsen und niedrigen Zinsen, sind sie einfach der Welt überlegen. Die sind dort einfach superior und das spiegelt sich dann im MSCI Welt auch nieder mit nämlich 70% der US-Aktiengewichtung. Die kommt einfach nicht umsonst. Mhm. Wir haben es ja eben besprochen, dass wir uns alle gewundert haben, warum wir in keiner Rezession sind. Wir haben diese riesen Zinsschritte gesehen und so weiter. Und wie es die Unternehmen eigentlich geschafft haben, mit diesen Zinsen zu leben. Und man muss, wenn man sich die Unternehmensbilanzen einfach anschaut, bei den großen Techs sowieso, aber auch bei allen anderen Unternehmen, muss man sagen, das Management im Schnitt hat einfach wirklich fantastischen Job gemacht. Also man hat sich mit Fremdkapital zu Zeiten vollgeladen, in denen einfach Zinsen weniger eine Rolle gespielt haben und hat es damit geschafft, für so eine Zeit vorzusorgen. Aus unserer reinen Perspektive, Sie haben es angesprochen, aus Discount-Modell-Perspektiven, aus makroökonomischer Perspektive, war es gar nicht denkbar. Also es war völlig klar, die Rezessionswahrscheinlichkeit stand bei über 60%. Das muss einfach so kommen. Aber man hat gesehen, dass die Unternehmen es sehr, sehr gut geschafft haben, damit zu wirtschaften und spannenderweise auch der normale Haushalt in den USA. Der normale Haushalt hat sich seit 2008 eher entschuldet. Er hat mit den ganzen Schecks, die er bekommen hat über Corona, damals auch noch einen gewissen Puffer aufgebaut und hat es auch geschafft, das Niedrigzinsumfeld sehr gut zu nutzen. Also da waren sehr rationale Kräfte intakt, muss man einfach sagen, oder? Kapitalistisch rationale Kräfte, Homo economicus. Und das hat tatsächlicherweise sehr gut funktioniert in den USA, während das in anderen Ländern, und Sie haben China angesprochen, eher weniger funktioniert, weil die Staatsdomäne einfach viel zu hoch ist und viel zu wenig darauf vertraut wird, dass das Unternehmen sozusagen über Innovation, über geschicktes Management vorgeht. Und in Europa liegen wir ebenso mittendrin, wie das mal so typisch ist für Europa. Wir liegen mittendrin. Wir haben gute Unternehmensführung, völlig klar. Wir haben aber vielleicht etwas schwierigere Rahmenbedingungen Wir haben politisch etwas schwierige Rahmenbedingungen, siehe Energiewende etc., die es einfach schwierig machen, diese hohen, konstant hohen Margen zu erwirtschaften und ein Wachstum zu erwirtschaften, wie wir es in den USA einfach sehen. Das bedeutet, dass die Anleger immer wieder zurückkommen. Absolut, absolut das große Thema Innovationskraft. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir es in Europa schaffen werden und dass auch die Zeit wieder kommt, richtige Unternehmen zu finden. Das ist absolut der Fall, weil wir einfach immer noch ein fantastisches, glaube ich, System insgesamt haben. Aber man sieht, dass für diese hohe Innovationskraft tatsächlich Rahmenbedingungen einfach eine riesengroße Rolle spielen. Und wir sehen es auch als LGT, wo wir ja nun auch in der Schweiz sozusagen nicht unbekannt sind. Wenn Sie sich den Innovationsindex mal anschauen, ist auch die Schweiz ganz, ganz oben sozusagen mit dabei, weil auch da dieses Thema Innovation immer wieder gefördert wird. Es wird gefördert, nicht nur direkt sozusagen über Subventionen, aber es wird eben auch gefördert über ein Bildungssystem, über Universitäten, die einfach superior sind. Und wenn Sie sich das alles anschauen, dann merkt man, fällt Europa in manchen Staaten einfach teilweise ein bisschen ab. Und da und das spiegelt sich, glaube ich persönlich mittlerweile, dann auch in der gesamten Ökonomie wieder und auch in innovativen Unternehmen, die einfach weniger werden, muss man sagen.
Mhm. Ja. Ja, Lukas, wollte ich ergänzen. Ja, eine Sache wollte ich noch sagen, Achim, du hast es angesprochen, indirekt mit der Energiewende. Was war der Backbone für die Produktivität im deutschsprachigen Raum in den letzten 30 Jahren? Es waren günstige Energiepreise. Und da haben natürlich Erdgasimporte aus Russland eine Riesenrolle gespielt. And that's long and gone. Ist vorbei. Ja. Und produzieren in der Mitte Europas ist eine schwierige Kiste geworden. Dass man hier international wettbewerbsfähig produzieren kann und als Exportweltmeister ist das eine wesentliche Aufgabe. Das ist schwierig geworden. Das ist einer der Punkte, was es schwierig macht. Und was Amerika halt natürlich allen vormacht, wie es funktioniert, ist die Kombination aus Innovationskraft und Risikokapital. Das ist unschlagbar, die Maschine.
Also, wo wir gerade bei diesen kritischen Aspekten sind, und das ist ja auch sicherlich politische Kritik, ja. die sich an ganz vielen Stellen äußert, das Inflationsrisiko für Europa und die USA ist sicherlich auch dadurch unterschiedlich, als dass wir tatsächlich in Europa durch politische Schritte nicht mehr so leicht an günstige Energie kommen, auch aus klimapolitischen Gründen. Und das ist ja auch gar nichts, was per se zu verdammen und zu kritisieren ist. Aber es ist einfach so. Also wahrscheinlich werden wir dafür sorgen, dass die Energiepreise in Europa steigen. Die Zugänglichkeit zu Rohstoffen ist geopolitisch und regional ebenfalls schwieriger und könnte schwieriger werden. Unsere Migration führt nicht dazu, dass wir qualifizierte Arbeitskräfte dorthin bekommen, wo wir sie in Europa brauchen. Und das ist etwas, was die Amerikaner schlichtweg anders handhaben. Meine Frage, die sich daran anschließt, ist, Herr Lukasser, haben wir dann in Europa nicht dauerhaft ein latentes Inflationsrisiko, weil all das ja inflationsdämmend gewirkt hat? Oder schrumpfen wir uns jetzt so klein, dass sich das sozusagen durch ausbleibende Nachfrage wieder ausgleicht?
Die Frage, was einem lieber ist, ist eine faire Frage. Ich hoffe nicht, dass wir uns so zusammenschrumpfen, dass wir so stark in der Deflation sind, dass Inflation nie mehr ein Thema wird. Aber ich denke, wir müssen unsere Energieversorgung auf neue Beine stellen. Und Sie haben es völlig richtig gesagt, das hat natürlich politische Implikationen. Uns als Vermögensverwalter ist Politik jetzt keine Kategorie, wo wir wirklich etwas Wertvolles beizutragen haben, aber es geht um Fakten. Und das Faktum ist, dass der Energiepreis nicht mehr dorthin geht, wo er war und dass wir eine Lösung finden müssen für das Problem. Wenn wir den Wohlstand, den unsere Eltern und Großeltern aufgebaut haben, erhalten wollen und das als gute Basis für unsere Kinder verwenden wollen, dann werden wir dafür eine Lösung finden müssen, weil sonst droht uns das Szenario B, das Sie angesprochen haben, das kein Gutes für niemanden. Das will auch, glaube ich, niemand.
Und interessanterweise haben wir eine Zeit, in der wir Naturkatastrophen sehen, die klimabedingt sind. Wir sehen, dass wir selbst ja immer wieder wiederholen, dass wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen wollen. Wir sehen, dass wir erneuerbare Energien in Europa, insbesondere in Deutschland, stark aufbauen wollen. Und trotzdem geht es diesen Unternehmen auch bewertungstechnisch richtig, richtig schlecht. Eigentlich müssten wir wenn man das mal so theoretisch vor sich hin trägt, dazu kommen, dass unser Portfolio vollgestopft sein müsste mit innovativen Solar- und Windenergienunternehmen, die die Energie produzieren, die die Technik dazu liefern. Und die Realität ist, dass es diesen Unternehmen richtig schlecht geht und dass sie kaum ein Unternehmen finden, das jetzt richtig toll gelaufen ist in diesem Umfeld und das vor Kraft strotzt, weil man weiß, diese Unternehmen sind die Zukunft und diese Unternehmen sind unverzichtbar in der Zukunft. Woran liegt das? Herr Lukas, ich frage Sie zuerst mal und dann Herr Dr. Backhaus, der diese Unternehmen ja auch nicht kauft, wie ich ja aus meiner Beobachtung heraus weiß.
Soll ich mal anfangen? Also ich glaube, dass es, dass hier die Politik die Rolle übernommen hat, dass sie die Lenkung übernimmt und sagt, gerade in Europa, in der Mitte Europas, glaube ich, ist schon ziemlich klar, in welche Richtung die Reise gehen soll. Das ist auch ein Resultat eines demokratischen Prozesses. Es sind die Leute so gewählt worden, die haben das auch vorher gesagt, dass das das Programm ist und soweit ist auch alles gut. Was jetzt dann das reale Verhalten und man muss sagen, eine Wirtschaft ist immer wieder das Resultat der individuellen Entscheidung von Individuen nach individuellen Präferenzen. Das passt offenbar nicht ganz zum Überbau im Moment noch. Das könnte sein, dass das ein temporärer Effekt ist. Könnte auch sein, dass etwas, das ich denke da oft an ein Wort von Paul Samuelson, der sagt, Märkte sind mikroeffizient und makroineffizient und das ist natürlich ein Makrothema, dass hier sozusagen das genau das ist, was er gemeint hat mit Makroineffizienz. Das, glaube ich, ist ein Effekt, der jetzt nicht super überraschend auftritt, der aber trotzdem in der realen Wirtschaft und bei den Endkonsumenten ankommen muss. Und das ist natürlich schon schwierig. Die Leute haben mit Inflation zu kämpfen. Sie müssen Investitionen vornehmen. Sie müssen ihre Gasheizung abdrehen und eine neue Heizung kaufen. Das wird gefördert. Man weiß aber nicht, ob also ein bisschen als gelernter Bürger weiß man, dass die Förderung nicht immer gleich stabil bleibt und vielleicht übermorgen schon wieder abgedreht wird. Das hat dann ein bisschen was mit politisch stabilen Rahmenbedingungen zu tun, die für große Investitionen wichtig sind. All das spielt da hinein, aber es ist... Wir haben da auch keinen super Track Record. Ich kann mich erinnern an Solarwerte. Das muss irgendwann in Mitte der 2000er Jahre gewesen sein. Das hat nicht gut geendet. Das haben halt viele Leute noch nicht ganz vergessen.
Genau. Und deswegen hat der Dr. Backhaus auch keine Solarwerte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was mögen Sie an erneuerbaren Energien denn nicht, Herr Dr. Backhaus? Die sind jetzt so schön billig.
Wir sind ja als Haus sehr, sehr mehr als nur affin, was Nachhaltigkeit eben anbelangt. Wir sind auch, wenn man sich Studien anschaut, davon überzeugt, dass ein nachhaltiges Wirtschaften für jedes Unternehmen Mehrwert bringen wird. Also nehmen Sie mal Rohstoffe, es ist ja ein kleines Beispiel, aber wenn ich gerade in dem Umfeld anfange, natürlich mit Rohstoffen so umzugehen, dass ich die Kosten im Blick behalte, dass ich einfach effizienter werde, dann wird sich das sicherlich auf die Marge auszahlen. Und dann wird sich das, bedeutet das in der Zukunft. Und heute sind Anleger im großen Teil noch nicht bereit, diese Zukunft zu kaufen. Das ist am Ende des Tages das große Problem. Nehmen Sie große Zementhersteller als Beispiel. Dort kommt eine riesige Wende, was Energieverbrauch anbelangt. Und wir sind absolut sicher, dass sich das nach vorne hin in den Cashflows widerspiegeln wird, auch in der Bilanz widerspiegeln wird. Aber heute muss man festhalten, sind die Anleger noch nicht bereit, diese Zukunft zu kaufen und dann mit einem höheren PE sozusagen zu entlohnen, weil sie einfach noch die Sorge auf den E, auf den Earnings, auf den Gewinn liegen haben. Wir denken sicher, dass sich das verändern wird. Ja. Wir haben dazu auch im Portfolio Titel implementiert, die diese Transition auch mitmachen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass man die Unternehmen fördern muss, die genau diese Transition mitmachen und eben fördern und mitgestalten, weil das einfach wichtig ist für uns. Aber man muss festhalten, dass die Anlegerschar heute noch nicht dafür bereit ist und eher ein Wachstum über künstliche Intelligenz oder auch harte Wachstumszahlen, wie sie Nvidia zum Beispiel liefert, dass man das dort lieber kauft und dann eben mit einem 40er oder 50er oder wie auch immer MPI am Ende honoriert. Das ist der Fall zum einen. Und zum Zweiten sind wir wieder so ein bisschen bei der Anlegerschar. Um Aktienkurse nach vorne zu treiben, reicht es nicht aus, dass unsere Pensionskassen, Pensionsfondsversicherer ihr volles Budget investieren, was wahrscheinlich immer noch unter 5% liegt, sondern es muss einfach internationales Geld. Und über was reden wir für ein Geld, wenn wir darüber sprechen? Wir reden über amerikanisches Geld, wir reden über die großen amerikanischen Asset Manager, Fondsmanager. Die müssen einfach angezogen werden über Attraktivität. Und auch die sind heute noch nicht ganz davon überzeugt, in Europa sozusagen die Zukunft mitzufinanzieren. Und das wird, wenn man das fördern will, wird das weitere Maßnahmen vom Staat sicherlich hervorrufen. Ob das dann gut oder schlecht ist, wird man sehen. Aber ich bin sicherlich überzeugt, dass es auch da weitere Neuerungen geben wird auf Gesetzesebene etc., um genau dies zu fördern. Auch die Risikobereitschaft natürlich zu fördern.
Und vielleicht ist aber auch, glaube ich, die zeitliche Komponente wichtig, weil wir stehen trotzdem, das ist, glaube ich, schon ein langer säkularer Trend, was wir hier sehen, stehen wir eher am Anfang. Und wer so wie ich in den 80er Jahren aufgewachsen ist, weiß, dass an der Tankstelle die größte Sorge war, dass man irrtümlich verbleites Benzin tankt. Heute, glaube ich, muss man in die Apotheke gehen, wenn man verbleites Benzin haben möchte, weil auf der Tankstelle gibt es nicht mehr. Also insofern glaube ich, das ist schon etwas, wenn man es mit einer zeitlichen Komponente versieht, da hat schon noch Platz für eine Entwicklung in die richtige Richtung. Aber ja, da gibt es im Moment, gehen wir zwei Schritte nach vorn, vielleicht auch mal einen Schritt zurück. Das ist im Moment so die Entwicklung, die wir sehen.
Also, und was das Verrückte ist, finde ich auch, für oder was ja auch spannend ist, dass sie genau für diese Entwicklung brauchen sie moderne Technologien, oder? Sie brauchen immer modernere Speicherchips und was es dort noch so alles gibt. Sie brauchen immer modernere Technologien, um effizienter zu werden. Und genau die Technologie kommt aber wieder aus den USA. Und alle Anleger fragen sich natürlich, wenn ich daran profitieren will, warum nicht dann auch direkt in Technologie investieren? Wir können uns alle erinnern, als das große Thema kam, man muss in China investieren, aber man traut sich nicht so richtig, oder? Dann haben wir alle in die Infineon investiert, weil wir alle gesagt haben, okay, 50% des Umsatzes kommt aus China, damit habe ich indirekt China im Portfolio. Und so ist es heute natürlich auch so ein bisschen, was genau diese Themen anbelangt. Das braucht einfach Technologien und die werden dann auch wiederum zu einem gewissen Teil dann nicht börsennotiert, muss man sagen. Es gibt ganz, ganz tolle nicht börsennotierte Unternehmen in Europa. Ja. Aber börsennotiert, wenn sie partizipieren wollen, dann müssen sie wieder, wahrscheinlich kommen sie dann wieder in den USA oder sonst wo hinaus. Und das ist natürlich ziemlich verrückt.
Was Sie nicht wissen, ich arbeite hier gerade mit Ihnen sozusagen meine säkularen Kräfte ab, die ich sehe. Und da sind wir schon mitten beim Thema weiter Ausblick. Und jetzt sind wir gerade sozusagen bei der Verknüpfung Klimawandel und Technologie. Vielleicht können wir an der Stelle noch mal kurz abtasten, welche technologischen Veränderungen Sie denn noch sehen, die jetzt sozusagen nach dem Thema künstliche Intelligenz kommen können. Künstliche Intelligenz an sich hat sich jetzt sozusagen in den liquiden Aktienmarkt vorgearbeitet, war vorher mal eher so ein Private Equity Thema. Das ging aber relativ schnell, dass wir sozusagen vom Startup in den börsennotierten Bereich gegangen sind. Was zeigt denn Ihrer da an, welche weiteren Themen da kommen? Ich habe nur eine Beobachtung gemacht, dass beispielsweise viele Leute, die normalerweise darauf verzichten, bei Kryptowährungen fundamentale Argumente zu nennen, sondern sich eher auf charttechnische Aspekte fokussieren oder auf andere Dinge, die man auf jeden Fall nicht als fundamental bezeichnen kann, dass die jetzt zumindest ein großes Revival sehen, weil ja die Zinsen sinken werden und weil jetzt sozusagen das Narrativ von der Geldmenge und den Niedrigzinsen und der schlechten Realrendite dann nochmal ein bisschen greifbarer wird. Sehen wir denn aus Ihrer Sicht im Bereich Blockchain, Kryptowährungen, Umlegung von Handelsplätzen von den normalen Börsen auf andere Blockchain-getriebene Handelsplätze da irgendeine Entwicklung, die wir jetzt schon abbilden können? Oder ist das aus Ihrer Sicht noch sehr weit weg? Und welche anderen Trends gibt es da? Ich frage Sie beide. Vielleicht Herr Lukasa zuerst, weil Sie ja sozusagen auf dem Ausdruck eher mal theoretisch erörtern müssen, welche Themen da auf uns zukommen.
Also im Prinzip glaube ich, dass, bleiben wir bei der Theorie, es immer, also eine Innovation hat immer dann, glaube ich, eine gute Überlegungschance und eine gute Gelegenheit, auch ein gutes Investment zu werden, wenn es wirklich ökonomische Kräfte dahinter stecken. Und eine ökonomische Kraft, die zum Beispiel das Internet beflügelt hat, war die Reduktion von Transaktionskosten. Sprich, ich kann Transaktionen machen mit höherer Sicherheit zu geringeren Preisen. Dafür ist die Blockchain das ideale Medium oder die ideale Technologie dafür. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass in Zukunft alles, was sozusagen Wertpapierhandel, was den Hintergrund betrifft, sehr stark auf diese Technologie basieren wird. Das macht doch total Sinn. Also alles, was die Zuhörer nicht wissen, ist, der Herr Dr. Backhaus hat ganz, ganz, ganz zu Beginn seiner Karriere mal in dem Bereich sogar seine ersten Sporen im Wertpapiergeschäft verdient. Und der weiß, wie stark papiergetrieben das Ganze damals war und wie stark das wirklich auf manuellen Workarounds basiert hat. Wenn man das streamlinen kann, dann kann man die Transaktionskosten reduzieren, man kann die Transaktionssicherheit erhöhen. Und diese Technologie macht absolut Sinn. Das ist, glaube ich, ein schon wesentlicher Treiber.
Ob die Frage ist, ob jemand damit Geld verdienen wird, den wir kaufen können als Unternehmen, außer Beratungshäusern.
Glaube ich, die Banken werden dann drauf kommen, dass sie weniger, wenn die Abläufe weniger manuell sind, dass sie sozusagen mit effizienterer Kostenstruktur arbeiten können. Das wird passieren. Ein gewisser Einflussfaktor, weil wir gerade bei Banken sind, ist natürlich schon, wie kann ich künstliche Intelligenz in Beratungssituationen, aber auch im Konzipieren von Vorschlägen und von solchen Dingen verwenden. Das glaube ich, also da wird in den nächsten 5 Jahren das eine oder andere sich ändern. Darauf müssen wir uns einstellen. Und ich glaube, der Gag an der künstlichen Intelligenz ist ja, finde ich, heute haben wir den ersten Schritt. Wir sehen, wer sind die Hardware dafür bauen. Aber beim Internet, also wenn man da eine Analogie-Schluss ziehen darf zum Internet, kann man sagen, okay, in der ersten Schritt haben dort die gewonnen, die Hardware gebaut haben. Aber im Endeffekt haben die Amazons und Co. gewonnen, die eine kundentaugliche Applikation dafür gefunden haben, mit der man Geld verdienen kann. Sprich, jedes Unternehmen, das mit künstlicher und Intelligenz Geld verdienen kann, ist da ein potenzielles, interessantes Investmentobjekt. Banken fallen mir insofern ein, weil ich da relativ gut die Prozesse kenne und mir überlege, okay, wo könnte man hier die künstliche Intelligenz andocken lassen und wo kann ich die Produktivität in die Höhe kriegen? Das zum Herdeneffekt beiträgt, das werden wir uns dann noch anschauen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass die künstlichen Intelligenzen in den verschiedenen Banken zu ähnlichen Lösungen kommen. Aber das ist etwas, worüber man nachdenken wird, weil es einfach die Produktivität in die Höhe bringt. Und eins muss man sagen, Produktivität, weil wir davor gesagt haben, die Amerikaner laufen uns ein bisschen davon. Das Produktivitätswachstum in Amerika ist völlig ein anderes, wie es in Europa ist. In Europa ist es wirklich bisschen besorgniserregend. Da läuft das Produktivitätswachstum eigentlich in die verkehrte Richtung.
Da lässt sich mit Kerzen ziehen und Schraubenfräsen wahrscheinlich auch gar nichts mehr so viel dazugewinnen an Effizienz durch künstliche Intelligenz. Ich übertreibe es natürlich, aber vielleicht liegt es auch wirklich am Industriemix in Europa, dass diese Effekte da noch nicht so stark greifen. Aber Herr Dr. Backhaus, wenn man jetzt quasi im Portfolio umsetzt, was Herr Lukasa gerade formuliert hat, dann brauchen wir am Ende des Tages doch nur Chips und Speicherplatz und irgendwelche Wallets und irgendwelche Software-Applikationen, die uns all das ermöglichen. Also dann sind wir wieder weit weg von Value.
Ja, zu der Zeit, wo wir die Fondsorders mit Fax sozusagen getätigt haben, Jürgen hat es ja angesprochen, zu der Zeit war ich eben als Fondsanalyst unterwegs und beobachte natürlich weiterhin die Fondsbranche und sehe natürlich immer wieder, was für Themen dort aufgebracht werden. Wir haben es von der Alterspyramide, wir haben es eben besprochen, Nachhaltigkeit, was ja auch ein unendlich breites Feld ist. Wir haben die Wasserfonds gesehen. Wir haben BRIC gesehen oder als großes Thema, wo auch, glaube ich, nur ein Haus profitiert hat und dann noch einer am Ende des Tages per Ritterschlag geadelt wurde. Also das haben wir alles gesehen. Nichtsdestotrotz muss man festhalten, dass all diese Themen, wenn Sie heute mal Backtest rechnen würden und packen all diese Themen gleichgewichtet zusammen, dann ist es leider so, dass man im breiten Aktienmarkt eben nicht wirklich outperformt hat. Ganz im Gegenteil, man hat es eher underperformed und deswegen muss man sagen, haben wir auch bei der LGT und nicht nur wir, viele andere Häuser natürlich auch, wir eben, glaube ich, ziemlich schnell und ziemlich professionell auch das ganze Thema Private Equity für uns entdeckt. Man muss einfach sagen, dass in die Direktinvestments, gerade bei solchen Themen, einfach die Chance, eine Rendite zu erzielen, die über dem breiten Markt liegt, über dem breiten liquiden Markt, einfach höher ist. Und deswegen, und Sie kennen ja unsere Portfolien ein bisschen, tue ich mir einfach immer wieder schwer, in gewisse Themen zu investieren. Es kommt einem immer wieder spannend und sexy vor. Viele, viele Kunden fragen natürlich nach von Robotechnik oder man kommt aus dem Japan-Urlaub, die Hotels, dort serviert der Roboter, man hört von der Alterspyramide, man hat vielleicht auch mal ein Werk in China besucht, wo man einfach keine Menschenseele mehr sieht, außer im Verwaltungsgebäude. Man sieht Roboter beispielsweise in Asien, die einem quasi das Auto aufladen mit Elektroenergie. Man parkt es einfach, es kommt ein Roboter, der übernimmt dann den Ladeprozess. Das alles fasziniert sehr, sehr stark. Aber dort zu investieren, Unternehmen zu finden, die nicht komplett überteuert sind, wo nicht der Private Equity Investor schon verdient hat und es dann dem breiten Publikum zugänglich macht, das ist dann eben schwierig und das ist die hohe Kunst. Und da muss ich konstatieren, aus meiner Erfahrung her, hat man dort immer mal wieder ein gutes Händchen. Aber leider Gottes reicht das nicht aus, um die ganzen anderen Probleme, die man sich nämlich auch eingekauft hat ins Portfolio, um mal ehrlich zu sein, zu überkompensieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Immer wenn es um Themen geht, empfehle ich eher, in den illiquiden Bereich zu gehen. Wenn es im liquiden Bereich ist, bin ich kein großer Freund von Themenfonds. Und wenn man sie timen möchte, gibt es einen Indikator, der bisher, jedenfalls nach meinen Berechnungen, funktioniert hat. Das sind Mittel-In- und Outflows. Mhm. Also man muss einfach den Trend mitspielen sozusagen und man muss wissen, ab wann die großen Häuser genug eingesammelt haben und ab wann die Menschheit dort investiert ist und dann muss man wieder verkaufen. Das war bisher der einzige Indikator, den ich so gesehen habe, der funktioniert hat. Der ist jetzt leider wenig ökonomisch, der ist leider sehr, sehr rational und basiert tatsächlich nur auf Mittelzuflüssen.
Da sind wir wieder bei einer Ihrer Stärke in Ihrem Maschinenraum, dem Momentum, das Sie sich ja sehr genau anschauen, das Sie auch schon in diesem Gespräch genannt haben. Nachdem wir sozusagen jetzt ein sehr nüchternes Bild zur technischen Umsetzung im Portfolio über die ganz, ganz zukunftsträchtigen Technologien gefasst haben, da möchte ich auch nochmal anfügen, dass der Private Equity Bereich natürlich auch mit dem liquiden Bereich dann in irgendeiner Form konkurriert und die 10-jährige annualisierte Performance im Nasdaq Composite liegt bei 16,1%. Und da muss man erstmal mit der gleichen Transparenz und der gleichen Kosteneffizienz dann auch ein Private Equity Portfolio finden, das einen mit dem gestreuten Risiko dorthin bringt, in dieser Performance. Das ist alles Vergangenheit. Zukunft sieht ganz anders aus. Also, das wissen wir alles. Aber trotzdem ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch mal an der Stelle zu sagen. Lassen Sie uns noch mal mit Blick auf die Felder, die wir dann im liquiden Vermögen in Ihrer Vermögensverwaltung noch abbilden könnten, noch mal einen säkularen Blick werfen Richtung globalem Süden und der geopolitischen Spaltung, die aktuell ja auch taktisch durchaus ein ganz wichtiges Fragezeichen aufwirft. Wir sehen in der Ukraine respektive in Russland und wir sehen im Nahen Osten neue Eskalationsfelder, die ja irgendwo immer für Überraschungen sorgen können. Kann man, Herr Dr. Backhaus, als Portfolio-Manager in einem verminten Feld mit solchen Wetterlagen überhaupt dann ein Portfolio aufbauen, dass man auch systematisch vor solchen Eskalationen schützt, indem man sich beispielsweise Hedges reinkauft wie Öl oder wie Gold oder andere Felder, die dann sicher ausgleichen? Oder müssen wir als Anleger, auch als Ihre Kunden, darauf gefasst sein, dass an irgendeiner Stelle mal irgendwas passiert? Ich nenne jetzt ein ganz blödes Bonmot, das ich ganz oft gehört habe, auch von Leuten, die ich jetzt nicht für Marktschreier halte, die sich interessant machen wollen, wenn Herr Putin eine kleine Atombombe wirft. Was auch immer das dann sein mag, aber das höre ich, diesen Satz höre ich ganz oft. Und was immer das auch heißen mag, also wenn es irgendwo so politisch oder geopolitisch eskaliert, dass man da eine Zeit lang nochmal sehr, sehr verunsichert ist, kann man sich davor schützen oder muss man sich als Investor einfach sagen, das gehört dazu? Und wir wissen, dass Politik alles dafür tut, dass die Situation dann für Unternehmen und deren Wirtschaftlichkeit so stark verbessert wird, dass sich das wieder ausgleicht, aber das gehört zum Geschäft dazu.
Gute Frage. Wir haben Gott sei Dank ein was gelernt, außer Sie hatten es am Anfang erwähnt, da haben es die japanische Notenbank eben noch nicht sozusagen, nämlich freundlich dem Anleger gesinnt zu agieren. Alle anderen Notenbanken und auch alle anderen Staaten haben es gelernt. Spätestens in 2008 oder dort war natürlich der größte Lerneffekt zu sehen. Ich kann mich dort an Tage und Stunden erinnern, wo wir tatsächlich eine gewisse Verzweiflung alle hatten, wo wir auch gedacht haben, naja, das wird jetzt sicherlich nicht wirklich gut ausgehen. Und nach einem Jahr, die Erholung war ja wirklich wie ein V, nach einem Jahr war fast alles vergessen. Wir haben in der Historie unendlich viele Konflikte schon gesehen, die auch immer nur von kurzer Verweildauer war, wo wir auch gedacht haben, mein Gott, da finden wir keine Lösung. Wir haben in Corona gesehen, dass man ganze Ökonomien einfach auf Knopfdruck schließen kann, wo wir in dem Moment auch keinerlei Ausweg gesehen haben. Und das ist auch mehr oder weniger, jedenfalls ökonomisch, vergessen. Und so wird es meiner Meinung nach auch mit allen anderen Konflikten einhergehen. Wenn der Konflikt natürlich wirklich zu einem atomaren Konflikt führt, dann glaube ich, haben wir eine Stufe erreicht. Also was da jetzt klein und groß ist, ich weiß es nicht, aber dann hat man eine Stufe erreicht, die sicherlich nochmal was ist, was wir bisher so Gott sei Dank noch nicht erlebt haben. Aber ein Portfolio zu schützen geht natürlich immer. Also Sie können natürlich immer auch derivate Absicherungsinstrumente kaufen, aber man muss einfach wissen, dass es immer eine Versicherungsprämie kostet. Und diese Versicherungsprämie müssen Sie investieren. Und wenn Sie ein Investor sind, und so sind nun mal die meisten Investoren, die einen schauen auf eine Benchmark, die anderen schauen auf ihren Nachbarn, die anderen schauen nur noch auf die Nvidia als Benchmark. Wenn Sie das alles ausblenden können und Sie bereit sind, X% zu investieren in eine Versicherung, dann wird der Versicherungsfall, wenn er eintritt, dann wird sie greifen, wenn der Versicherungsfall eintritt, und sie werden im Portfolio schützen. Das kostet einfach Geld. Das muss man so sagen. Eine Versicherung, die kein Geld kostet, kenne ich so nicht. Es gibt natürlich das Instrument der Diversifikation, was wir auch immer alle besprochen haben. Sicherlich ist eine 10-jährige oder auch eine noch längere US-Staatsanleihe immer wieder ein Hort von einer gewissen Sicherheit. Aber es kommen die ganzen Abers natürlich hinzu. Was passiert, wenn die Staatsverschuldung weiter steigt in den USA als Beispiel? Bleibt das Vertrauen im US-Dollar noch so stark? Bleibt das Vertrauen auch mit vielleicht auch wieder einem Wechsel in der Regierung plus erhöhter Staatsverschuldung? Bleibt das immer weiter ein sicherer Hafen? Ich denke, es macht durchaus immer wieder Sinn, sich mit Duration zu positionieren im Portfolio, ganz abgesehen von fundamentalen Ideen, sondern wirklich als gewisse Versicherung. Aber insgesamt muss man sagen, wenn Sie eine feste Absicht haben, Portfolien abzusichern, dann müssen Sie Geld dafür in die Hand nehmen und die Versicherungsprämie bezahlen. Wenn Sie dazu bereit sind und solche Strategien gibt es, dann wird man in 8 von 10 Jahren einfach eine andere Performance erleiden und in den 2 von 10 Jahren wird man eine Outperformance erleiden. Und unterm Strich, und das haben nur auch alle Berechnungen ergeben, ist es einfach gut, wenn man ja in Aktien investiert ist am Ende des Tages. Und vielleicht eine gewisse, und das ist das, was ich meinen Kunden auch immer wieder empfehle, also bei der strategischen Asset Allocation, auch immer eine gewisse, einen gewissen Anteil an Kasse, an Liquidität hält. Denn die Möglichkeit, auch mal wieder unten zu kaufen sozusagen, erhöht dann am Ende des Tages den Durchschnittsreturn nochmal wirklich signifikant. Also ein Teil an Kasse, wenn man einfach sieht, die Märkte sind etwas teurer bewertet, man hat in der Vergangenheit einen Return erzielt, ist oftmals keine schlechte Idee.
Dann nur kurz einen Einwurf, bevor ich Herrn Lukasa nochmal dazu befrage. Da sagt der Family Officer von der Seitenlinie, liebe Anleger, lasst euch aber nicht auf eine Benchmark ein, in der Cash irgendeine Rolle spielt, weil ihr den Vermögenswart ja nicht dafür bezahlt, dass er euch 5% oder 10% Cash verwaltet, sondern wenn der Vermögensverwalter Cash hat, aus taktischen Gründen ist das eine sehr berechtigte und gute Entscheidung. Die wird sich dann irgendwann performant auswirken. Das an der Stelle noch. Herr Lukasa, Sie wollten...
Absolut, das habe ich schon mal gehört, Herr Hammes.
Ja, ja.
Von einer mir bekannten Person. Und Sie haben völlig recht. Aber ich rede tatsächlich von der strategischen Asset Allocation, also genau der Family Officer, der das dann berät. Wir als Vermögensverwalter und speziell bei mir im Portfolio Management, wir haben natürlich ein Mandat, das ist völlig klar. Und wir haben das Mandat, einen Return zu erzielen und es nicht auf der Seitenlinie zu parken. Und wenn wir es doch machen, gibt es Erinnerungshinweise, immer gerne genommen.
Ich wollte nur eine Sache erwähnen, weil Achim, du hast gesagt, langfristig gesehen muss man drüber nachdenken, wie viel Ertragskraft können die Aktien beisteuern im Portfolio. Und wenn man vielleicht zurückblickt, das 20. Jahrhundert, finde ich, war das perfekte Beispiel, was an geopolitischen Katastrophen alles passieren kann. Wenn man das gesamte 20. Jahrhundert hernimmt, und da tun wir uns immer leichter, die Vergangenheit zu analysieren, und schaut, was war denn die ertragsreichste Asset-Klasse, dann war es nicht ein Investment in Gold oder in Staatsanleihen, in US-Staatsanleihen, schon gar nicht in europäischen Staatsanleihen, die sind mehrmals ausradiert worden, aber es waren großkapitalisierte US-Unternehmen. Die haben langfristig gesehen die Kaufkraft erhalten und haben mit Abstand den besten Return gebracht. Aber ein Learning muss man auch sagen, hätte man nur in Deutschland oder nur in Japan investiert in Aktien, wäre das auch keine gute Idee gewesen. Das heißt, gute regionale Streuung ist auf alle Fälle ein sehr guter Ratgeber, damit man sicherstellt, bei allem, was wir noch nicht wissen, was noch passieren wird, dass man nicht im falschen Fuß erwischt wird. Aber ich glaube, die Aktientangente, die macht halt die Earnings Power aus. Und rückblickend muss man sagen, ist jeder auch für das gesamte 20. Jahrhundert von 1900 bis zum Jahr 2000 ist jeder belohnt worden, der bei allen Volatilitäten, und wir hatten den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, wir hatten die große Erdölkrise drin, wo auf Deutschlands Autobahnen kein Auto mehr unterwegs war. Wir hatten wie Umwälzungen wie Mauerfall und Ähnliches. Und trotzdem war es so, über all über den gesamten Zeitraum hat es eigentlich gut funktioniert. Das ist ein guter Indikator, aber natürlich keine Garantie.
Richtig, aber dann gehen wir nochmal auf dieses Thema und gucken säkular nach vorne. Erstens vielleicht noch kurz von meiner Seite die Ergänzung, dass das natürlich unter einem Regime stattfand, in dem wir innovativste Notenbanken gesehen haben, die sich von Bretton Woods verabschiedet haben und dann durch die Geldmengenausweitung natürlich rein rechnerisch nochmal was ganz anderes ermöglicht haben. Aber alles das trotz sozusagen der geopolitischen Umbrüche. Und wenn wir jetzt mal sozusagen die geopolitische Lage, die vor uns liegt, weiterdenken, und da bin ich jetzt sehr einfach gestrickt. Ich denke, ich teile die Welt in den globalen Süden, den globalen Westen ein und gehe davon aus, dass die beiden Lager sich geopolitisch als auch wirtschaftlich immer weiter trennen werden. Natürlich brauchen sie einander, aber wenn wir im globalen Westen keine Huawei-Funkmasten mehr verbauen wollen, das aber der globale Süden tut, dann haben wir wahrscheinlich irgendwann im kleinsten bis zum größten technologischen Bereich auch verschiedene Industriestandards und werden uns da auch voneinander entkoppeln. Und wenn der globale Süden auch politisch anders unterwegs ist, vielleicht autoritärer, wie man das nennen möchte, und wir mit unseren Demokratien und freiheitlichen Systemen dagegen erfolgreich sein wollen, dann bekommen wir da auch einen gesunden Wettbewerb, der wieder sehr stark an die Zeit zwischen im Wettbewerb zwischen USA und Sowjetunion erinnert. Und ich glaube, moralisch ist das für keine Seite schlecht, wenn es diesen Wettbewerb gibt, wenn man sozusagen das überlegene System sein möchte, das auch am besten für die Menschen, die da jeweils leben, sein möchte oder das zumindest vorgibt, das zu sein. Wie sehen Sie denn, Herr Lokassa, sozusagen die Zukunft dieses globalen Wettbewerbs? Nennen wir es mal nicht Konflikt, nennen wir es Wettbewerb. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Feldern, die wir im Portfolio ergänzen können und sind noch aktuell zumindest vergleichsweise zurückhaltend mit Investitionen im globalen Süden, in China. Ich bekomme das im Treasury-Bereich mit, dass viele Pensionskassen und viele Industrieunternehmen auch kleinste Anteile, die sie mal in China investiert haben, wieder zurücknehmen, weil sie es einfach in ihren Aufsichtsgremien nicht mehr rechtfertigen können, dass diese Volatilitäten entstehen und dass da mal pro Jahr irgendwie 15% Verluste entstehen und das nur für Diskussionen sorgt. Das will dann irgendwann keiner mehr. Aber wie ist denn die Zukunft dieser Regionen? Gerade mit Blick auf Afrika, da findet ein großes Bevölkerungswachstum statt. Das ist aktienkulturell noch ganz weit weg von uns, aber das sind ja alles Dinge, die man sich anschauen kann. Und gerade Ihr Haus hat ja mit diesem langfristigen Fokus und auch der globalen Aufstellung, Sie verwalten Geld für Kunden auf der ganzen Welt, ja einen anderen Blick darauf. Worüber werden wir in Zukunft sprechen? Was ist uns bisher noch nicht aufgefallen? Was ist so Ihre Erwartung an diese langfristigen regionalen Entwicklungen?
Ja, also was man mal sagen kann, denke ich, ist, dass wir verlassen haben die Phase, wo die Welt relativ bipolar aufgebaut war. Es hat den Westen und den Osten gegeben. Das ist vorbei. Es ist multipolar geworden. Es gibt die Vereinigten Staaten, dann gibt es ein bisschen dazwischen Europa. Dann gibt es China, das ja nicht aufsteigt, sondern wieder aufsteigt, was, glaube ich, ein großer Unterschied in der eigenen Wahrnehmung ist und was jetzt rein schon von der Bevölkerungsanzahl, muss man sagen, sind China und Indien natürlich zwei Gravitationszentren für wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft. Gleichzeitig muss man sagen, Amerika fährt ein bisschen Kampflinie und möchte sich nicht überholen lassen. Deswegen machen sie genau das Gegenteil. Also Wettbewerbshemmnisse werden dort eingeführt, was langfristig für die amerikanische Wirtschaft nicht gut ist, muss man fairerweise sagen. Aber es ist natürlich, das ganze Weltgeschehen nimmt dann Komplexität zu. Ich finde, eine Sache muss man fairerweise bei China schon auch anmerken. Wir haben dort aufgrund der Rahmenbedingungen eine Divergenz zwischen ökonomischem Wachstum und das, was die Unternehmen am Börsenkurs entwickeln, dann zeigen. Das ist nicht eine 1:1 Proportionalität, das muss man sagen. Und das ist auch etwas, was viele Leute sehr enttäuscht hat, glaube ich. Also Leute, die sagen, sie möchten sich dort nicht engagieren, weil es auch andere Plätze auf der Welt gibt, wo man hier besser behandelt wird. Und am Ende vom Tag ist es eine Frage der Rahmenbedingungen. Also ob hier wirklich sozusagen der Investor, der Risiko nimmt und Kapital bereitstellt, dann auch fair behandelt wird oder ob er nicht fair behandelt wird. Jetzt super fair, also jetzt finde ich nicht behandelt worden. Und was man auch sagen muss ist, was denn die Leute im Westen ein bisschen irritiert ist, wenn das Zentralkomitee dann Entscheidungen trifft und Weichenstellungen vornimmt, wie zum Beispiel, dass Aus- und Weiterbildung für alle frei verfügbar sein soll und Unternehmen, die aber auf das Geschäftsmodell gebaut haben, dann mehr oder weniger ins Strudeln kommen. Das ist man bei uns jetzt nicht gewohnt. Mhm. Also außer es gibt jetzt wirklich irgendwelche Geschäftspraktiken oder Zweige, die brutal negative Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt haben. Da gibt es dann vielleicht schon, dass es da einen Crackdown gibt. Aber an sich ist man in der westlichen Welt gewohnt. Wenn man sich an die Regeln hält, dann kann man sein Geschäft so machen, wie man das machen möchte. Das ist etwas, was die Leute schon verstört. Mhm. Ich denke aber trotzdem, in the long run, bin ich sehr gespannt. Also die chinesische Administration hat verstanden, dass sie was tun muss, dass die Konjunktur nicht den Schwung hat, den sie gerne hätten und den sie wahrscheinlich auch brauchen, um die gesamte Maschine am Laufen zu halten. Die haben jetzt ein bisschen großen Sprung nach vorne, was Investitionen betrifft, gemacht. Und hier ist es halt, wenn das zentral verordnet wird, ist das natürlich immer Risiko. Das darf man nicht vergessen. Also, dass hier vielleicht in weiße Elefanten investiert wird, kann man nicht ausschließen. Vielleicht machen sie es wirklich gut und sie schaffen es auch wirklich, dass, aber ich finde, am Ende vom Tag, Marktkräfte sind schon sehr gut dabei, Geld richtig zu allokieren, dass das in die richtigen Bereiche fließt, wo Produktivität geschaffen wird. Ja. Und wenn das verordnet wird, ist halt die Frage oder die Gefahr immer da, dass das nicht ganz so sauber funktioniert. In der DDR zum Beispiel, der 1-Megabit-Chip hat man ja versucht, am Weltmarkt zu produzieren. Das war einer der größten Reinfälle der DDR-Wirtschaftsgeschichte. Und an solche Dinge muss man halt da denken. Also insofern, es bleibt schon spannend, das China-Thema, wobei man sagen muss, es ist natürlich trotzdem ein wirtschaftlicher Koloss. Es sind einfach so viele Leute. Sie haben natürlich, wenn man sich überlegt, wie viel, wen von Bildungseinrichtungen, wie viele Leute da jedes Jahr sozusagen in die freie Welt entlassen werden, das hat schon ein kreatives Potenzial der Innovationskraft, die man nicht unterschätzen darf, ja. Aber jetzt in the short run, also an den Kapitalmärkten schlägt sich das gar nicht nieder. Und das ist etwas, was die Leute nicht gut finden. Und deswegen schrecken auch viele davor zurück und sagen dann, ich investiere lieber in der entwickelten Welt. Es gibt gerade technologische Entwicklungen. Da findet schon eine technologische Revolution statt. Ich schaue mir lieber das an, weil ich glaube, dass das für meine persönlichen Investments das bessere Umfeld ist, als wenn ich wirklich bis nach Asien gehe. Wobei, in the long run auch dort, glaube ich, also es ist Diversifikation, die das ausmacht. Und dass man nicht nur auf eine Entwicklung setzt, nicht nur auf eine technologische Veränderung, sondern auf unterschiedliche Wachstumstreiber. Ich glaube, das ist sicherlich ein Geheimnis.
Aber wie lange dauert es dann, bis Herr Dr. Backhaus im Portfolio Indonesien, Indien und vielleicht auch Afrika allokiert hat in irgendeiner Form? Weil das dann eben ein Baustein wird, der in einem globalen Portfolio investierbar wird und auch dann eine wichtige Wachstumsrolle spielt.
Das ist eine zentrale Frage, wie können Sie tatsächlich investieren? Es gibt jetzt in Afrika, wenn Sie Afrika sich anschauen, es gibt nur wenige Börsen, in die Sie wirklich investieren können für Geld von dem durchschnittlichen Kunden, der nicht sagt, ich möchte ein ganz explizites Emerging Markets Portfolio aufbauen. Da gibt es wenig. Und innerhalb dieser Börsen gibt es dann wieder nur wenige Aktien, die Sie kaufen können, die Sie nämlich beim Aufbauen der Position ausreichend Liquidität haben und auch wenn Sie die Position vielleicht einmal wieder verkaufen wollen, ausreichend Liquidität haben. Das ist die Challenge. Und das ist schon, glaube ich, für den Herrn Dr. Backhaus eine Conditio sine qua non, dass er mit dem Geld, das Kunden ihm anvertraut haben, wirklich sorgsam umgeht, dass er nur Positionen aufbaut, die er auch wieder verkaufen kann. Und dazu ist Marktliquidität eine Voraussetzung. Und wenn das nicht gegeben ist, dann geht es nichts, das hilft nichts.
Da würde ich da im Prinzip den Ball zu Herrn Dr. Backhaus nochmal spielen, wenn wir sozusagen aus diesen ganzen Wachstumsthemen im globalen Süden noch einen Trend ableiten, den wir sicherlich schon leicht abbilden können in Ihrem Portfolio, dann vielleicht das Thema Bevölkerungswachstum und Überalterung. Und das führt uns sozusagen zu einer Branche, die wir heute noch gar nicht erwähnt haben und die immer so als Gegengewicht für den Technologiebereich gesehen wird, zumindest so von meiner kleinen Nische aus, das ist der Pharmabereich, der ganz viele verschiedene Aspekte hat, ob jetzt irgendwelche Tabletten pressen oder ob wir hochtechnologische Medizingeräte entwickeln. Dann haben wir da zumindest mal einen Teil, der sozusagen das globale Bevölkerungswachstum, die Überalterung und vielleicht steigende Gesundheitsbudgets abbilden kann. Herr Dr. Backhaus, ist das ein Bereich, der tatsächlich in Ihrer Investitionsphilosophie, die Sie heute schon abbilden, genau darauf abzielt? Oder geht es da auch um kurzfristigere Themen, die sich jetzt sozusagen mit diesen säkularen Entwicklungen noch gar nicht beschäftigen?
Ja, haben wir im Portfolio, also eins unserer Wachstumswerte in Europa, beschäftigt sich eben damit, hat sicherlich das GDP von Dänemark sozusagen einmal wieder gespiegelt in der Marktkapitalisierung, ja. Formt das komplette Land mittlerweile, muss man sagen, oder formt die kompletten Universitätseinrichtungen. Also ich glaube, an dem Unternehmen sieht man sehr, sehr stark und gut, was das bedeuten kann, was Sie gerade angesprochen haben. Nichtsdestotrotz sieht man auch an dem Unternehmen nochmal zwei Dinge. Das weckt Begehrlichkeiten von anderen großen Pharmaunternehmen. Das bedeutet, dass plötzlich die Strategie nicht mehr so lukrativ ist, wie sie dann mal war, dass Revenues zurückgehen, beziehungsweise die Margen zurückkommen. Das sehen wir immer wieder bei den großen Unternehmen, wenn diese Blockbuster-Unternehmen wirklich dann ausgelaufen sind zum einen und die Nachahmer sozusagen in den Markt kommen, die Marge geht runter und auf der anderen Seite müssen sie sehr, sehr viel Geld investieren und in die Hand nehmen, um diesen um einen neuen Blockbuster zu entwickeln. Das heißt, die Kosten sind hoch. Je höher die Zinsen sind, umso schwieriger dann auch mit den Kosten umzugehen. Das muss man auch sagen. Das ist ein Thema, was wir haben. Und das zweite Thema ist, und deswegen ist es schwierig, von einer Branche immer zu sprechen, ist einfach der Staat, der dort immer wieder genau eingreift. Also wir haben das so oft erlebt bei den Telekommunikationsunternehmen. Wir können uns alle Manfred Krug erinnern, also an die Deutsche Telekom oder 100 Euro, das war einfach, das war okay, das musste man haben. Und dasselbe kennen wir auch bei Utilities, also in Deutschland RWE, E.ON, also wenn man sich dort anschaut, was der Staat über einen gewissen Eingriff sozusagen und Regulatorien dann vernichten kann auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann eben auch positiv schaffen kann, dann bin ich immer etwas zurückhaltend, über eine ganze Branche dann sozusagen zu sprechen, sondern hier, und das gilt bei Pharma auch, geht es wirklich um das Stockpicking. Es geht genau herauszufinden, welches Unternehmen von so einem Trend partizipiert, wie hoch die Kosten sind, die man sozusagen hat, um davon zu partizipieren und wie hoch auch die ganze Einrichtung rund um Forschung und Entwicklung einfach ist. Weil das sieht man auf den Bilanzen immer deutlich, Forschung und Entwicklung als Ausgabenpunkt und dann natürlich am Ende die zu erwartenden Umsätze. Also ich bin hier eher etwas zurückhaltend, von ganzen Branchen zu sprechen. Das machen wir auch im Ansatz, sondern lieber gute Unternehmen zu finden, die daran partizipieren können. Und das ist sicherlich ein Teil, wo wir das ja auch gesehen haben. Wir haben es auch während Corona gesehen. Es ist sicherlich ein Teil, wo wir immer wieder an Trends partizipieren können, natürlich. Aber das gibt es, denke ich, in jedem Sektorbereich oder in jedem Sektor gibt es immer wieder Unternehmen auch, die an gewissen Trends, oder wir hatten Umwelt angesprochen, wir haben Nahrungsmittelindustrie angesprochen. Es gibt immer wieder Unternehmen, die an diesen großen Umwälzungen dann partizipieren können. Aber wie gesagt, das alles ist immer mit Kosten verbunden und Innovation weiß man erst im Nachhinein, oder? Wenn sie sich ausgezahlt haben, wie wirklich performanceträchtig sie waren. Wenn man davor steht und beurteilen soll, und das weiß ich selber, ob eine Nvidia bei einem KGV von 200, ob das gerechtfertigt ist, bin ich froh, dass ich dafür Spezialisten habe, die das dann eben beurteilen, weil in dem Moment ist es ganz, ganz schwierig einzuschätzen, ob die Earnings, ob das E so in das P reinwächst oder eben auch nicht.
Aber es gibt ja, weil Sie gerade genannt haben, auch genug Beispiele, die zeigen, dass Sojamilch oder auch Sojafleisch als Investmentthema nur kurzfristig reüssieren und dann vielleicht die Wachstumsgeschichte irgendwann auch wieder abflacht. Da muss man, glaube ich, sehr genau hinschauen. Aber ich möchte Sie beide nochmal versuchen, auf das visionäre Glatteis zu locken. Da gehen Sie in diesem Gespräch gar nicht so richtig drauf ein, weil wir ja realistisch sein müssen und natürlich keine Vision, sondern Realität verkaufen an ihre Kunden. Aber wenn irgendwann sozusagen die Datensammlung durch Pharmaunternehmen oder Pharmatechnologieunternehmen sich daraus begründet, dass wir keine Smartwatches mehr tragen, sondern irgendwelche Chips im Arm tragen und wir unsere Daten über diese Chips an die Pharmaunternehmen geben und dort Daten gesammelt werden und Muster zur Krebsforschung und anderen guten Zwecken gesammelt werden, dann werden diese Unternehmen, die das machen und anbieten, ja irgendwie auch zu Technologieunternehmen im Bereich Big Data oder sie werden mit dem Technologiebereich auch irgendwo eine Heirat eingehen. Heißt dann aber, dass die beiden größten Sektoren, die ich jetzt als Family Officer normalerweise sehe, in den klassischen Portfolios irgendwo zusammengehen. Und das hätte ja was zur Folge, Dr. Backhaus, dass wir uns da zurückhalten oder dass wir uns gezielt darauf einlassen oder dass diese Technologisierung bestimmter Branchen einfach ganz normal wird und wir uns dem auch gar nicht in den Weg stellen können.
Ich denke, es gibt ja mehrere Beispiele. Es gibt ja auch Beispiele der Versicherungsunternehmen. Also Sie haben ja heute auch schon die Möglichkeit, sich Kameras und so weiter ins Auto einbauen zu lassen und das Versicherungsunternehmen trackt einfach, wie Ihr Fahrverhalten ist. Und dementsprechend zahlen Sie weniger oder in manchen Fällen dann auch mehr Gebühren. Das führt einfach dazu, dass natürlich erstmal Margen sicherlich steigen bei den Unternehmen. Nur muss man eben auch konstatieren, die Märkte sind so effizient, dass das alles sehr, sehr schnell auch eskontiert ist. Das haben wir ja immer wieder gesehen. Das zum einen. Zum zweiten, wenn Sie diese große Vision ansprechen, dass sich am Ende des Tages sozusagen alles um Technologie dreht, also vom Auto, was selbstfahrend ist, was auch direkt ihre Stimmung erkennt beim Fahren, was dann auch vorschlägt, an welchem Parkplatz sie rausfahren, aufgrund ihrer Stimmung, was sie dann für ein Getränk zu sich zu nehmen haben, und wirklich quasi von der Küste bis in den Skiurlaub quasi schlafend im Auto liegen, durchgefahren werden, bis hin dann zur Pharmaindustrie, welche genau weiß, wie ihr Körper auf was reagiert, wenn sie die Vorschläge bekommen, wie viel Fitness gut für sie ist, welches Medikament. Wenn man diese Riesenvision ansieht und alles wirklich vermischt, dann denke ich, muss man sich tatsächlich oder dann wird man konfrontiert sein mit den einzelnen Staaten, mit den Regierungen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ich persönlich bin schon sehr skeptisch oder also wenn ich neben Tesla-Autos stehe, wo ich im Nachhinein weiß, dass die mich gefilmt haben, wenn ich daneben stehe und dass die Daten irgendwo gelandet sind, dann werde ich schon ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Und dann wird es Regularien sicherlich irgendwann mal geben. Die werden wieder Geld kosten, die werden wieder auf die Marge treten. Also es ist nie, leider Gottes, diese Einbahnstraße zu sagen. Da tut sich ein Riesenfeld auch für die Pharmaindustrie, wo wir einfach Cross-Selling oder wie man so schön sagt, Cross-Selling-Gewinne realisieren kann, sondern es wird immer Begehrlichkeiten geben von anderen Industrien und es wird immer Begehrlichkeiten geben von den Regierungen. Das wird steuerliche Begehrlichkeiten geben, das wird Regulatorik geben, die Geld kostet. Jürgen hat es erwähnt, dass er das Geschäftsmodell von Banken ganz gut kennt. Also wir beide wissen, was es bedeutet, wenn Regulatorien einfach verschärft werden, wie viel Geld das kostet. Auch bei Banken haben wir immer wieder gesagt, okay, man weiß so viel über die Kunden sozusagen, da muss es doch Möglichkeiten geben, oder das alles zu nutzen, oder Fintech. Also wir haben uns ja auch schon über Fintech unterhalten, so richtig durchschlagen war es bisher auch noch nicht, oder? Also all das muss man immer wieder ins Verhältnis setzen, aber es wird garantiert aus diesen Entwicklungen heraus Profiteure geben, garantiert. Es wird kleine Unternehmen geben, die davon profitieren, die vielleicht den großen Pharmas auch zuliefern oder die gewisse Teile zuliefern, wo einfach die Margen riesig sind. Und ich denke, es ist immer ganz gut, wenn man sich auch auf sowas mal konzentriert, wenn man mal abschaut von diesen, wie soll ich sagen, von diesen Gewinnern, die wir alle schon vor Augen haben, oder? Weil dann ist es meistens schon im Börsenkurs drin, leider Gottes, hin zu denen, die dort zuliefern, die vielleicht Abnehmer sind auch. Und dann kann man sicherlich in dem Bereich auch eine Outperformance erzielen und eben sicherlich gute Investments tätigen. Was wir immer wieder beachten müssen, das ist das, was Jürgen eben schon gesagt hat, wir müssen auf die Marktkapitalisierung achten, wir müssen auf die Liquidität achten für unsere Anleger. Wir müssen einfach wissen, dass wenn die Börsen ein bisschen ruppiger werden, wenn die Volatilitäten ansteigen, dass man als erstes kleine Unternehmen auch gerne verkauft, oder weil man einfach die Liquidität braucht und. Das muss man alles immer wieder ins Verhältnis setzen. Aber ich will dem gar nicht Abrede gestalten mit dem ganzen technischen Krimskram sozusagen. Ja, Technologie wird sich weiter verändern und ja, das wird ganze Geschäftsmodelle verändern und ja, es wird sicherlich zu Margensteigerungen in verschiedenen Industrien einfach weiterführen, bin ich mir absolut sicher. Was aber auch wichtig ist, oder und dann lasse ich dich ran, Jürgen, ist, die Unternehmen nicht zu haben, was auch oftmals gute Strategie ist, die Unternehmen nicht zu haben, die davon nicht nur nicht profitieren, sondern die es vielleicht gar nicht mehr gibt, oder? Also nicht nur den Gummistiefelhersteller zu kaufen, der irgendwann Handys produziert, sondern auch das Unternehmen nicht zu kaufen, was eben vergessen hat, nach der Handyproduktion den nächsten Schritt zu machen. Das ist auch ganz wichtig. Im Portfolio Management, was ich immer wieder versuche einzuimpfen, ist Fehler vermeiden. Ist genauso wichtig, wie nach Innovation zu suchen. Bei Kundengesprächen eher unsexy. Bei der Performance nachher ist jeder vermiedene Fehler wirklich positiv performancewirksam. Jürgen, hast du vergessen, was du sagen wolltest?
Nee, ich weiß genau. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Pharma-Thema. Weil wir eigentlich, die Ausgangsfrage war, Pharma-Werte und Technologiewerte wachsen zusammen und ist das dann noch unterscheidbar im Portfolio? Und ich finde, es gibt einen wichtigen Unterschied. Pharma-Werte im Portfolioverbund heute sind deswegen interessant, weil sie das Portfolio stabilisieren, weil die Unternehmen nicht konjunkturabhängig sind, weil Pharma-Produkte dann gekauft werden, wenn es dem Endkunden schlecht geht. Und da geht es jetzt um eine Frage, muss der es aus der privaten Tasche bezahlen oder zahlt es die Gesundheitsvorsorge für ihn? Das ist noch ein Detail, aber die Entscheidung zu kaufen hängt nicht davon ab, ob er eine gute Stimmung hat oder ob er glaubt, dass die Wirtschaft besser läuft oder nicht, sondern weil er weiß oder weil ihm der Arzt gesagt hat, Achtung, Sie bräuchten da jetzt dieses Präparat, weil es geht Ihnen offensichtlich schlecht. Und egal, wie mit welcher Technologie wir das produzieren, das wird am Ende immer trotzdem die Entscheidung bleiben, glaube ich. Und insofern, glaube ich, stabilisiert es dann schon immer noch das Portfolio. Was jetzt im Portfolioverbund, glaube ich, eine wesentliche Eigenschaft ist von Pharmawerten.
Aber die große Innovation wird doch sein, dass das Pharmaunternehmen dann Cross-Selling Fahrräder anbietet, Fitnessgeräte anbietet, die wieder zyklisch sind. Das wird doch die große Innovation werden, oder? So,
und dann werden Zykliker im Wert steigen, weil es Übernahmeobjekte sind, die dann von großen Pharmaunternehmen aufgekauft werden, damit die Wertschöpfungskette komplett beim Pharma-Riesen bleibt. Und damit, meine Herren, waren wir am Ende doch visionär. Und dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Haben Sie noch, ich frage Sie beide, haben Sie am Ende noch Hinweise, die Sie Kunden oder noch Nicht-Kunden geben möchten, wenn da wirklich weit vorausgeblickt wird und man sich so als Anleger mit der Frage beschäftigt, was mache ich denn daraus? Kaufe ich mir einen ETF oder gehe ich zur LGT? Und ich würde, also da könnte ich jetzt stundenlang drauf antworten, aber wir haben, glaube ich, schon ganz viele Gedankenanstöße gegeben in diesem Gespräch, warum man zu Ihnen oder zu einem aktiven Vermögensverwalter geht und seinen Menschenverstand einschaltet. Aber vielleicht gibt es noch einen letzten Aspekt, den Sie nennen möchten zum Abschluss des Gesprächs, den wir noch nicht genannt haben. Der wäre dann ganz wichtig an dieser Stelle.
Ich glaube, den habe ich. Nur bei der LGT haben Sie die Gelegenheit, mit dem Dr. Back auszusprechen.
Das ist wichtig, aber ich denke,
zu Ihnen. Das ist wirklich ein Riesenvorteil, dass das Vermögen zu den Kunden sprechen kann. Denn es gibt alle Dinge, die wir heute besprochen haben, die sich verändern werden, die viele Dinge auf den Kopf stellen, wie wir sie gewohnt sind. Und das soll ja auch so sein, das ist ja auch nicht alles schlecht. Das muss ja gehandhabt werden und es muss verstanden werden, nicht nur vom Portfolio-Manager, sondern auch vom Anleger selber. Und das zu erklären, ist Aufgabe des Vermögensverwalters, respektive Dr. Backhaus. Genau, stimme ich Ihnen total zu, ist extrem wichtig. Herr Backhaus, diese Lobhudelei war uns jetzt gegeben an Sie. Was haben Sie noch als Ergänzung? Außer, dass Sie das spiegende Vermögen repräsentieren.
Ich denke, es sind die einfachen, oder fangen wir so an, wir alle wissen ja, dass das Finance, ja, ist es wirklich eine Wissenschaft oder ist es keine, darüber kann man lang debattieren, aber es gibt verschiedene Kräfte und eine davon ist Risiko-Return, die einfach zusammenhängen und die ihren Geltungsbereich haben und das sollte einfach jeder Anleger immer wieder vorher absprechen, am besten mit einem guten Family Officer, um dort auch die strategische Asset Allocation festzulegen. Genau das, was Sie gesagt haben, Herr Muss, wie viel Kasse beispielsweise, wie viel Anleihen, das obliegt am Ende dem Anleger oder dem guten Family Officer festzustellen, mit was der Anleger gut leben kann und wie viel Zeit er am Ende des Tages hat. Denn das ist auch ganz wichtig. Je länger die Zeitachse ist, umso einfacher ist es, in Aktien zu investieren. Und das sind ganz kleine ganz kleine Stellschrauben, die aber enorm, enorm wichtig sind. Und wenn Sie dann noch jemanden finden, der aktiv ist, und noch jemanden finden, der Ihnen das immer wieder erklärt, dass Sie auch das Maximum an Transparenz haben. Ich glaube, mit den Zutaten kann man dann am Ende gut leben und kann auch ein Geld verdienen oder eine Performance generieren, mit der man am Ende zufrieden ist, auf jeden Fall. Das ist enorm wichtig.
Und lassen Sie mich noch einen Punkt ergänzen, den Sie selbst genannt haben, nämlich die Vermeidung von Fehlern oder das Ausgrenzen von Unternehmen aus einem Portfolio, die wirklich keine Zukunftsträchtigkeit haben, ist ja eine Aufgabe, die meiner Meinung nach auch von sehr schlauen Leuten auf der Hedgefonds-Seite ausgeübt wird. Alle Shortseller und Analysten auf der Short-Seite sind ja extrem schlau und müssen eigentlich immer destruktiv über Unternehmen denken. Wenn man in der Lage ist, auszusortieren, dann macht man auch schon extrem viel richtig und hat dann allein dadurch schon gegenüber den Indizes eine riesige Chance, outzuperformen. Und das sollte man auch nicht vernachlässigen. Meine Herren, wir haben viel länger gesprochen als geplant, aber das war alles wert. Das war es wert und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Wir haben alle kurzfristigen, mittelfristigen und auch sehr, sehr langfristigen Themen abgeschritten, die es da gibt. Und ich glaube, man hat einen guten Eindruck davon bekommen, wie Sie sozusagen in Ihren beiden Rollen funktionieren, wie Sie Mehrwert stiften und was man sich für Fragen stellen muss, wenn man Geld langfristig anlegt. Ich sage ganz herzlichen Dank und freue mich darauf, wenn wir das dann, ohne dass wir jetzt schon eine Prognose in diesem Gespräch abgegeben haben, wer der nächste Präsident, die nächste Präsidentin in den USA wird, aber wenn wir das dann sozusagen unter der neuen Präsidentschaft in den USA besprechen werden. Ich danke Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen
vielen Dank.
Im Sinne Ihrer angeschlossenen Family Officer und Ihrer Kunden ein gutes Händchen für die nächsten Monate.
Vielen Dank. Danke gleichfalls. Das kann man, glaube ich, jeder Kapitalmarktteilnehmer kann das brauchen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Wiedersehen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Tschüss. Wiedersehen.